Hallo Freunde des gepflegten Strukturvertriebs.
Herzlich willkommen zum Podcast vom Strukturvertrieb zum Maklerstatus.
Dem Podcast, in dem ihr alles über Strukturvertrieb und Maklerschaft erfahrt, was euch innerhalb der Strukturvertriebe niemand erzählt.
Von und mit Versicherungsmakler Ruslan Korje.
Was ich jetzt spannend finde, ist, du hast ja selber gesagt, man rechnet sich das irgendwie schon entgegen und man sich denkt, ja, und wie viel ich mit dem Kunden verdiene und im Endeffekt unterm Strich geht es ja noch auf. Das wird ja spätestens dann unsexy, wenn du mal einen Vergleich daneben legst, wie es sein könnte, wenn du Makler ohne Strukturvertrieb wärst. War dir das zu dem Zeitpunkt, als dieser Punkt 2023 kam, wo du gesagt hast, okay, jetzt häuft sich das, die Unzufriedenheit steigt, ich fühle mich auch unfair behandelt. Hattest du da die freie Maklerschaft schon auf dem Schirm oder wie war das?
Ich muss zugeben, gar nicht. Also für mich stand nie zur Diskussion. Ich hatte nie diesen Gedanken, was ist, wenn es mit Navika nicht mehr passt. Das hatte ich Kundenverdienst, dann sind ja 8 Euro ein gutes Investment. Also wir landen nachher immer bei dieser Romantisierung. Ich glaube, wenn man das System 100% mitträgt und wenn das System entsprechend viel zurückgibt, dann steht man damit hinter und sagt, na komm, in der Gesamtrechnung geht das wieder auf. Und das war bei mir der Punkt, dass die Gesamtrechnung irgendwann nicht gepasst hat, dass so viele Punkte zurückkamen, wo ich gemerkt habe, das passt nicht. Und wenn dann, das klingt jetzt lächerlich, aber wenn dann der Kundenordner für 8 Euro oben drauf kommt, dann kommt man genau dahin, wo du gerade bist, wo man sagt, Sekunde, wenn ich das schon alles mache, das jetzt auch noch mache, wo ist denn eigentlich der Support? Also wo ist der Support, den ich vorher hatte? Ja? Wenn es vorher noch eine gute IHK-Ausbildung gegeben hat, deutschlandweit, weil eine Kooperation mit, ich glaube, Going Public, also Sachen zur Verfügung gestellt wurden, das war plötzlich nicht mehr da. Das ist ja dann der eine Teil, sondern dann kommt die Frage, Mensch, du hast das auch immer gut gemacht, kannst du dir vorstellen, deutschlandweit die Ausbildung aller Partner zu übernehmen? Ja. Da war das für mich völlig klar, dass ich sofort sage, hey, mache ich gerne. Weil erstens, ich kenne alle, ich habe die Verbindung, ich sehe die sowieso jedes zweite, dritte Wochenende auf den ganzen Meetings, Seminaren. Ich biete das gerne an. Mir ist gar nicht die Idee in den Kopf gekommen, zu fragen, hey, was kriege ich denn dafür? Bedeutet, ohne jetzt irgendeine weitere Gegenleistung, habe ich dann freiwillig für alle Partner deutschlandweit angeboten, dass die zu mir in die 34D und 34F Ausbildungsvorbereitung kommen können. Also durchzusprechen, wie bereitet man sich gut auf eine schriftliche Prüfung vor? Wie bereitet man sich gut auf eine mündliche Prüfung vor? Die mündliche Prüfung auch durchzuspielen. Das habe ich alles, ich glaube, die letzten 2 Jahre dann gemacht, ohne etwas dafür zu verlangen, weil ich das Gefühl hatte, hey, da kann ich auch wieder was zurückgeben, wo die auch sehen und spüren, das ist ein Geben und Nehmen, das ist ein Miteinander. Früher habe ich von anderen viel bekommen, jetzt gebe ich an andere viel zurück. Das hätte ich mir gewünscht, dass das irgendwie dann mehr honoriert wird und sich dann mehr entwickelt bei dem Punkt, wo man sagt, hey, hier passt aber was im System gerade nicht. Und wenn man dann merkt, dass man selber viel reingibt und aber gefühlt immer weniger zurückbekommt und immer weniger auch Gesprächs- und Kompromissbereitschaft da ist, dann passt dieses Korsett irgendwann nicht mehr.
Was ich jetzt spannend finde, ist, du hast ja selber gesagt, man rechnet sich das irgendwie schon entgegen und man sich denkt, ja, und wie viel ich mit dem Kunden verdiene und im Endeffekt unterm Strich geht es ja noch auf. Das wird ja spätestens dann unsexy, wenn du mal einen Vergleich daneben legst, wie es sein könnte, wenn du Makler ohne Strukturvertrieb wärst. War dir das zu dem Zeitpunkt, als dieser Punkt 2023 kam, wo du gesagt hast, okay, jetzt häuft sich das, die Unzufriedenheit steigt, ich fühle mich auch unfair behandelt. Hattest du da die freie Maklerschaft schon auf dem Schirm oder wie war das?
Ich muss zugeben, gar nicht. Also für mich stand nie zur Diskussion. Ich hatte nie diesen Gedanken, was ist, wenn es mit Navika nicht mehr passt. Das hatte ich sowieso komplett ausgeblendet, weil für mich war klar, das mache ich die nächsten 30 Jahre. Selbst als ich gemerkt habe, okay, hier passt irgendwas nicht mehr, war mein erster Gedanke, oh Gott, ich möchte nicht derjenige sein, der innerhalb der Branche wechselt. Aus ganz verschiedenen Punkten. Erstens, ich kannte ganz viele, die schon gewechselt hatten und das gefühlt nie gut ausgegangen ist. Also egal, ob man sich liebt, nett, wie auch immer, irgendwie verhalten hat, ich hatte das Gefühl, pff, das ist eine rote Linie. Also wenn jemand sagt, ich gehe, weil, und ich gehe dann auch noch in der Branche. Das war für mich bei meinem alten Arbeitgeber total wichtig. Im Angestelltenverhältnis konnte ich sofort sagen, ich mache mich selbstständig, ich gehe in eine andere Branche. Deswegen wurde ich da so lieb, nett, freundlich verabschiedet. Warum? Ganz viele andere, die da weggegangen sind, sind zu einem direkten Konkurrenten gegangen, um sozusagen auch ihr Know-how und ihren Mehrwert gewinnbringend zu verkaufen, sozusagen. Und so war für mich klar, wenn es mit der Vika irgendwann aus irgendeinem Grund nicht mehr passt, und das war auch das Wording, was ich sofort dann mit auf den Weg gegeben habe, ich habe sofort angeboten, hey, ich war vorher erfolgreich im Produktmanagement, ich habe zum Glück meine Ausbildung abgeschlossen, mein Bachelor, mein Masterstudium, alles fertig gemacht, ich habe, glaube ich, auch einen guten Stellen- und einen guten Marktwert wieder zurück ins Angestelltenverhältnis. Hey, wenn ich das Gefühl habe, es passt nicht mehr, ihr habt das Gefühl, es passt nicht mehr, wir müssen es irgendwie auseinanderdividieren. Ich bin sofort bereit und gehe gerne zurück ins Angestelltenverhältnis, einfach auch, um euch dieses Gefühl der Sicherheit zu geben. Es geht mir gerade gar nicht darum, irgendwie was auszuschlachten. Es geht mir darum, den Punkt zu machen, es passt nicht mehr für mich. So wie ihr es macht, passt es nicht für mich. Zu dem Zeitpunkt hatte ich mich gar nicht damit beschäftigt, könnte ich jetzt in einem anderen Strukturvertrieb mehr verdienen oder sind da die Gegebenheiten besser? Freie Maklerschaft, ist das was komplett anderes? Gibt es da andere Verdienstmöglichkeiten? Bedeutet, ich war nie einer, der jetzt genau ausgerechnet hat, wie viel Provision verdiene ich jetzt hier und wie viel verdiene ich woanders?
Weil ja, das war wichtig.
Wäre wichtig gewesen, das eher zu machen. Weil für mich stand gar nicht zur Debatte. Für mich war klar, oh, wenn ich da rausgehe, dann ist wahrscheinlich diese Absprunghöhe so hoch, der Schaden dazwischen ist wahrscheinlich so hoch. Eigentlich hatte ich das Gefühl, ich werde es nicht irgendwie auch für mich und meine Familie attraktiv hinkriegen, innerhalb der Finanzbranche was anderes zu machen. Und ich wollte auch irgendwie, ich wollte keine verbrannte Erde hinterlassen, wollte irgendwie kein böses Blut. Also habe ich versucht, irgendeine Kommunikation zu finden und zu treffen, dass man sich wahrscheinlich eher auseinanderdividiert, getrennte Wege geht und ich auch bewusst in einen anderen Bereich gehe, um gar nicht erst die Angriffsfläche zu bieten, hey, wir müssen jetzt irgendwie im Bösen auseinandergehen.
Okay, aber irgendwann kam ja dann der Moment, wo du dich auch mit der freien Marktwirtschaft, mit den Verdienstmöglichkeiten auseinandergesetzt hast. Ja. Hast du das mal gemacht? Hast du mal nebeneinander gelegt mit dem Umsatz des letzten Jahres, was ich jetzt aktuell im Vertrieb verdient habe, ja, und was ich als freier Makler verdient hätte? Ja. Hast du so eine Rechnung mal gemacht?
Ich habe das nie 1:1 ausgerechnet. Ich hatte immer schon so ein paar Berührungs- und Bezugspunkte zur Fondsfinanz, dadurch, dass die WIKA AG selber teilweise die Fondsfinanz genutzt hat als Pool, vielleicht da, wo man jetzt keine Direktanbindung oder nicht ausreichend Geschäft vielleicht auch produziert hat. Auf der anderen Seite hat mir die Fondsfinanz irgendwann auch mal dankend mitgenommen, als IDD-Pflicht eingeführt wurde, MABV-Pflicht, also Weiterbildungspflichten im Bereich Finanzen und Versicherung, wo klar war, hey, das kriegen wir vielleicht nicht so schnell dargestellt, das kriegen wir vielleicht nicht so schnell selber umgesetzt. Hey, da ist eine Möglichkeit, nutzt sie doch. Ne? Und sie ist sogar kostenlos möglich. Ne? Und ich glaube, im Nachgang hat man das dort auch bereut, weil man gemerkt hat, ah, Sekunde, da geht eine Tür in eine Richtung auf, dass Leute mit Informationen konfrontiert werden, die sie bis dahin nie hatten. Das muss ich fairerweise sagen. Ich habe mich nie mit der Fondsfinanz beschäftigt. Die WIKA AG hatte dann auch mal Kontakt zu Blau Direkt. Habe ich mich ehrlicherweise auch nicht mit beschäftigt. Bei mir das gar nicht so ganz klar war. Okay, für mich war, ja, Maklerpool, da kann sich ein strukturierter Vertrieb irgendwie drüber mit anbinden, wenn es mit einer Gesellschaft nicht so genau passt. Das war meine Wahrnehmung. Ich hatte gar nicht diese Wahrnehmung, hey, ich als einzelner selbstständiger Partner könnte einen solchen Weg gehen. War für mich auch gar nicht attraktiv, weil für mich war klar, ich möchte nicht der Einzelmakler, der Einzeljogi, der Wald- und Wiesenmakler, der irgendwie alleine zu Hause sitzt und jetzt die eine Kundenberatung macht. Ich habe das nie zu Ende gedacht und habe es irgendwie auch nie in der Tiefe durchdrungen. Wusste aber, das wusste ich sehr wohl, dass der Provisionssatz ein ganz anderer sein musste und wirklich auch in einer anderen Größenordnung, weil natürlich auch unternehmerisch hinterher wieder was anderes dahinter steht.
Vor allem, ich glaube, so dieser Moment, wenn dir bewusst wird, ey, mein Strukturvertrieb, mit oder für den ich gerade arbeite, nutzt eine Anbindung an einen Maklerpool. Diese Anbindung könnte ich selber auch nutzen, hätte die ganzen Vorteile davon. Also es entsteht keinerlei Nachteil in der Arbeitsweise, aber die Provision kann sich mal schnell kurz verdoppeln oder sogar verdreifachen, je nachdem, auf welcher Stufe du bist. Ich glaube, das ist ein bitterer Moment.
Das Spannende ist, dass ich bin da so gar nicht hingekommen. Das ist eigentlich das Verrückte, weil jeder andere guckt drauf und sagt, warum wusstest du das vorher nicht? Ja. Habe ich mich gar nicht mit beschäftigt. Ja. Ich habe es an einer anderen Stelle gemerkt. Die WIKA AG und auch ich hatten uns relativ früh, ich glaube auch schon 2011, 2012, auf einen Punkt spezialisiert, den ganz wenige in der Branche zu der Zeit gespielt haben, nämlich das Thema Nettopolicen. Wir hatten gesehen, okay, kapitalbildende Lebensversicherung, der Markt war eh eher zu Ende, vorgebundene Rentenversicherung, spannendes Thema. Und dann hat man aber irgendwie gesehen, es gibt einen Unterschied, ob ich eine Bruttopolice oder eine Nettopolice baue. Und da haben wir total den Fokus drauf gesetzt und gesagt, wie geil wäre das, wenn wir nach draußen zeigen können, erstens, wir sind einer der ersten und einzigen, die das können. Und lieber Kunde, guck mal, wie toll wir die ja transparent machen können. Wir versuchen, alles an Kosten auszulagern, dass du siehst, hier sind die Abschlusskosten drin zusammengefasst, das ist ein fester Vertrag. Ja, das wird genauso über 5 Jahre verteilt, wird das abbezahlt. dann ist der Vertrag aber zu Ende. Da kann nicht nachträglich jemand an dieser Kostenschraube noch drehen und kann irgendwie so ein bisschen versteckt unter dem Mantel einer Bruttopolice nachträglich was dran rumschrauben. Heißt, natürlich haben wir auch eine gute Sales-Story drumherum gebaut, aber es klang auch irgendwie ganz gut und vernünftig. Und da hatten wir in einem Bereich angefangen, gab es damals schon tolle Anbieter. Jetzt fällt mir ein, eine Prisma Live, eine Liechtenstein Live. Da gab es viele Anbieter, die gesagt haben, oh, das ist ein spannender Bereich, da trauen sich große deutsche Lebensversicherer noch nicht dran, da gehen wir mit rein. Und das kriegen wir attraktiv für alle Seiten hin, für Vertriebspartner, auch für Kunden. Und das habe ich auch genauso wahrgenommen. Da haben wir die ersten Jahre mit Vergütungsvereinbarungen gearbeitet. Die waren in dem Bereich 5%, 6%, 7%. Und dafür war der Vertrag dahinter unglaublich günstig, mit schmalen Verwaltungskosten aufgebaut.
Jetzt muss ich aber mal, eine der spicy Fragen, die ich vorhin versprochen habe, die muss ich jetzt mal stellen.
Ja.
Weil ganz, ganz häufig wird ja in unserer Makler- oder in unserer Vermittlerwelt, in der Finanzbranche dargestellt, Bruttopolicen böse, böse, ja. Nettopolicen super geil.
Ja.
Immer das Beste für den Kunden. Ja. Es geht nie darum, dass es stornofrei ist. Es geht nie darum, dass du als Vermittler deinen eigenen Arsch retten willst, sondern es ist nur gut für den Kunden. Jetzt habe ich Gerüchte gehört. Ich weiß nicht, ob sie stimmen, aber als Insider kannst du ja vielleicht was dazu sagen. Ich habe Gerüchte gehört, dass es wohl Vermittlungen von Nettopolicen gegeben haben soll, die weit über 8% Abschlussprovision genommen haben. Und Leute, 8% sind, ich glaube, 80 Promille.
Ja.
So, Standard in einer Bruttopolice sind 43 Promille. Und dann auch noch irgendwie ein Betreuungshonorar, irgendwie was mir dazugekommen ist. Kannst du da was dazu sagen?
Ja, das ist genau der Punkt, wo ich gerade unterwegs war. Heißt, wir haben angefangen im Bereich 5, 6, 7%. Ich habe das gar nicht, ist ja eigentlich einfach, es in Promille umzurechnen, aber das habe ich gar nicht hinterfragt. Warum? Für mich war immer der Punkt, ich habe drauf geguckt, wie ist die Gesamtkostenstruktur. Heißt, wir waren relativ früh unterwegs. Ich hoffe, ich mache keine böhmischen Dörfer auf. Alpha-Kosten, Gamma-Kosten, Beta-Kosten haben wir genau auseinandergenommen. Einfach auch, um dem Vertrieb das Gefühl zu geben, guck mal, wir sind da ganz anders unterwegs. Wir sind in der Ausbildungs-, in der fachlichen Tiefe unterwegs. Wir wollen, dass ihr das versteht, damit ihr wisst, was beim Kunden ankommt. Und als ich diese Rechnung am Anfang auseinandergenommen habe, 5, 6, 7%, sah das für mich mega aus. In der Summe mit dem Vertrag dahinter, der wirklich dann günstig aufgebaut war, ist das ein Vertrag, den ich selber heute noch so habe. Weil der einfach wunderbar aufgegangen ist. Und dann kam irgendwann der Turnaround, dass da einfach auch viel gerichtlich gegen vorgegangen wurde. Da gab es immer wieder Probleme. Sind die Vergütungsvereinbarungen richtig aufgebaut? Sind die Widerrufserklärungen richtig aufgebaut? Ist das Factoring dahinter richtig aufgebaut? Ist es ein echtes Factoring? Könnte ich dich totwerfen mit Begriffen. Aber auf jeden Fall wurde da immer wieder viel rumgedoktert. Was für mich in Ordnung war, weil ich es immer als Verbesserung wahrgenommen hatte. Und dann wurde irgendwann ein gewisser Punkt überschritten. Das war einer dieser Punkte, wo ich mitgeteilt habe, boah, da kann ich nicht mitgehen. Und das war der Wechsel, wo wir von 5 auf 6, von 6 auf 7, das ging sich alles auch noch aus in der Gesamtkostenrechnung. Und dann kam der Sprung von 7 auf 9%. Und bei dem Sprung von
90 Promille.
Bei dem Sprung von 7 auf 9%, da habe ich das erstmal angefangen, so ein paar Sachen nachzurechnen, wo ich so dachte, ich habe immer noch nicht über 90 Promille nachgedacht, weil ich auch nicht, ich kannte jetzt nicht, dass sozusagen 43 Promille irgendwie eine normale oder eine gesunde Höhe wäre, sondern ich habe einfach nur umgerechnet, okay, wie hoch sind die Gesamtkosten beim Kunden? Wie hoch ist der Geldeingang beim Vertrieb? Wie viel Provision kommt beim Vertriebler an? Und dann war ich zu dem Zeitpunkt in so einer Größenordnung unterwegs. Wenn man es jetzt in Promille umrechnen würde, müsste ich so zu der Zeit vielleicht um die, ich weiß nicht, 23 Promille gehabt haben. Und habe erstmal gemerkt, Sekunde, wenn wirklich 90 Promille hier eingehen, 23 bei mir ankommen. Vorher hatte ich immer so das Gefühl, einfach von der inneren Argumentation, hey, wenn wir uns 50-50 aufteilen, ne, 50% bleiben beim strukturierten Vertrieb, 50 bei mir, da kommt viel Support zurück, passt das alles. Habe ich irgendwann gemerkt, diese Balance passt nicht mehr, da kommt nicht mehr das zurück. Und plötzlich ging diese Schere so weit auseinander, dass ich erstmal für mich selber hinterfragen musste, ist das gerade wirklich so, dass da 90 Promille Eingangssatz sind, bei mir 20, 30 in dieser Range ankommen, war eine Disbalance da. Und dann habe ich mich das erste Mal gedanklich damit beschäftigt, was wäre denn sozusagen Wucher, was wäre denn unerlaubt. Ich glaube, das ist bis heute fast eine offene Streitfrage, das ist nie irgendwie abschließend geklärt. Aber ich glaube, es bewegt sich so in der Größenordnung irgendwann mal bei 7,8% ist so ein Punkt erreicht, wo man vielleicht in Deutschland nicht drüber gehen sollte. So, und dann hatte ich das Gefühl, Da wurde viel drumherum argumentiert, naja, ausländischer Versicherer, da greift das nicht, aber bei der Form, wie die Vergütungsvereinbarung aufgebaut ist, greift das nicht. Ja, aber was greift dann nicht? Also dann bin ich in einem gesetzlichen Graubereich unterwegs und das war so, wo ich gemerkt, okay, Leute, das ist...
Wie sieht denn da die Hochrechnung aus? Also ich meine, irgendwie musst du es dem Kunden ja auch verkaufen. Irgendwie musst du es ja auch einem Partner, der sich mit Alpha, Beta, Gamma, Kappa Kosten auseinandersetzt, muss es ja auch verkaufen.
Ja.
Und also ich kann mir jetzt schwer vorstellen, dass das Ganze sich in den ersten 10 Jahren irgendwie positiv auswirkt.
Nein, das muss ich fairerweise mit dazu sagen. Die Kommunikation war da trotzdem fair und transparent. Also man hat dem Kunden ganz klar versucht zu zeigen, guck mal, das ist die Vergütungsvereinbarung. Da haben wir versucht, fast alle Kosten reinzulagern, die man da reinlagern kann. Das wird über die ersten 5 Jahre abgetragen. Dadurch bist du natürlich die ersten 5 Jahre nicht positiv. Der Break-Even bei den meisten war so um das 12. Jahr drumherum. Dass man ab dem 12. Jahr vernünftige vorgebundene Anlage, angenommen wir unterstellen 6% per anno, dann kam man so ab dem 12. Jahr positiv raus. Und dann hat das, wenn man lange Laufzeiten hatte, der 25-Jährige, der mit 40, 42 Jahren Laufzeit abschließt, dann hat das vom Ergebnis schon auch gepasst, dass in der Hochrechnung zumindest, wenn der mit 20, 25.000 Einzahlungen reingeht, hinten mit 80, 100.000 wieder rauskommt, das absolut konkurrenzfähig war zu dem Großteil dessen, was auf dem Markt unterwegs war, weil zu dem Zeit natürlich auch Bruttopolisen noch fuchsteufelswild weit auseinander war. Da waren günstige und teure Anbieter dabei, da waren welche, die sich hinten raus bei den Verwaltungskosten ausgetobt haben. Also da war man schon noch dabei, dass wenn man es verkaufen musste, noch konkurrenzfähig unterwegs gewesen wäre.
Aber jetzt hast du ja nicht nur diese Abschlussprovision oder dieses Abschlusshonorar, sondern auch noch ein Betreuungshonorar gehabt. Und das habe ich auch in Erinnerung, hat mir mal einer erzählt, dass das jetzt auch nicht ohne war.
Ja.
Kannst du da sagen, wie viel das betragen hat?
Es wurde irgendwann zusätzlich eingeführt. Also die 9% fand ich kritisch, habe ich mitgeteilt und ich müsste nachgucken, ich möchte nichts Falsches sagen, ob ich zu dem Zeitpunkt schon keine Netto-Police mehr vermittelt habe. Bis dahin habe ich viel Netto beraten, viel Netto auch vermittelt. Irgendwann kam dieser Punkt, wo ich gemerkt habe, boah, da muss ich echt gucken, rechnet sich das wirklich für meinen Kunden? Ist das wirklich die bessere Lösung oder picke ich dann lieber die beste Brutto, die für mich beste Brutto? Also ich glaube, das ist eh eine Krankheit unserer Branche, ist richtig und falsch. Du hattest eben so die schöne Beispiel, ist die Netto-Police immer besser als Brutto? Ist der freie Makler immer besser?
Ja.
Ich glaube, wir tun total gut daran, erstmal zu sagen, sich überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen, total wichtig. Wir alle in der Branche tun gut daran, irgendwie nicht immer mit Dreck auf uns zu schmeißen. Deswegen bin ich mit so absoluten Aussagen vorsichtig, richtig oder falsch. Ich halte den Ansatz Netto-Police für einen guten, wenn er zu dem Kunden passt.
Die richtige Zielgruppe.
Und das ist es. Ich spreche gerne mit dem Kunden darüber, fühlst du dich wohler mit einer Brutto- oder mit einer Netto-Police? Ich erkläre kurz den Unterschied und wenn er sagt das oder das, dann kann ich im Gespräch weitergehen. Ich habe kein gutes Bauchgefühl, wenn ich sagen muss, hey, das ist das einzige Richtige, das musst du jetzt machen, weil. Und das ging dann in so eine Richtung. Incentives wurden immer Richtung Netto-Police. Da wurde viel positiver Anreiz, dass man das Gefühl hatte, dass das einzig Wahre, was man machen kann und machen muss.
Liegt wahrscheinlich nicht daran, dass der Vertrieb 40 Promille Overhead hatte oder so.
So, und dann kam der Punkt, dass man eine Betreuungsvergütung eingebaut hat. Und da fing es an, dass Argumentationen getroffen wurden, wo ich gemerkt habe, sorry, die halte ich für Bullshit. Also, wo gesagt wurde, hey, da denken wir an euch Vertriebler, weil überlegt, wie viel ihr euch darum kümmern müsst. Da geht es ja auch um euren Geldbeutel. Ihr müsst, habt ein beratungs- und betreuungsintensives Produkt. Und da habe ich das erstmal die Klammer aufgemacht und habe gesagt, okay, Sekunde. Beratungsintensiv am Anfang, finde ich total. Habe ich dieses Produkt aber einmal richtig auf den Weg gebracht mit der richtigen Voranlage, dann reden wir darüber, dass ich mit dem Kunden alle 6 oder alle 12 Monate meinen turnusmäßigen Servicetermin habe, drauf gucke, passt das alles oder vielleicht sogar von mir aus einmal im Jahr informiere, hey, wenn du folgende Auswahl hast, lief es dieses Jahr gut, schlecht, wie auch immer, 5 Jahre, 10 Jahre und so weiter. Das ist aber nicht betreuungsintensiver als andere Produkte. Sondern fällt in meine normale Betreuung mit rein. Fällt in etwas mit rein, für das ich ja am Anfang eine Abschlussprovision erhalten habe oder eine Vergütungsvereinbarung erhalten habe. Auf diese 9% Vergütungsvereinbarung kam dann eine 10% Betreuungsvergütung obendrauf.
Auf den Jahresbeitrag?
Auf den monatlichen Beitrag. Heißt, der Kunde, der mit 100 Euro Sparbeitrag unterwegs war, hatte 110 Euro Abbuchung auf seinem Konto. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich davor vielleicht noch die ein oder andere Nettopolice in Einzelfällen vermittelt habe, wo ich gemerkt habe, okay, das passt, der Kunde ist schick und fein damit, die Gesamtrechnung geht noch auf. Ich finde jetzt keine Bruttopolice, die irgendwie krachend besser wäre, als diese Betreuungsvergütung oben drauf war, war bei mir persönlich der Drops gelutscht. Das habe ich nicht in großer Runde mitgeteilt, weil ich immer auch an das Gesamtunternehmen gedacht habe, habe aber beide Vorstände, meine Führungskraft angesprochen. Und es wurde dort nicht positiv zur Kenntnis genommen, dass ich plötzlich aus dem Nichts heraus viele Bruttopolicen vermittelt habe. Weil wollte man auch nicht, dass das jetzt um sich greift oder dass das dann irgendwie abfärbt. Also habe ich das eher so ein bisschen natürlich für mich gemacht, habe aber auch ganz klar gesagt, seid mir nicht böse, ich mache da jetzt kein Geheimnis draus. Wenn jemand neben mir sitzt, dann lege ich jetzt nicht die Hand drauf und sage, naja, ich habe hier verglichen und bei dem Kunden schneidet die Bruttopolice besser ab. Bedeutet, ja, gerade so die letzten, das muss dann auch schon die letzten 2, 3 Jahre gewesen sein, bin ich dann zumindest von diesen Produktempfehlungen abgewichen, abgekehrt und habe gesagt, hey, sorry, in der, ich kann nicht 9% Vergütung plus 10% Betreuung, kann ich nicht mittragen. Einmal, weil ich die Argumentation falsch finde, aber vor allem, weil die Kostenstruktur für den Kunden sich meiner persönlichen Meinung nach, meiner Erfahrung war, dass ich das nicht mehr ausging.
Das fliegt dir doch um die Ohren. Also beim ersten Mal, wo der Kunde das Ding irgendeinem anderen Vermittler, Makler, sonst irgendwas zeigt. Das haben wir sowieso das Problem. Jeder hat irgendwie irgendwas, wo er das Haar nicht super findet, egal wie gut das Produkt ist. Jeder will sein Geschäft machen und nimmt die Produkte auseinander. Aber ich sage dir erstmal, was ich machen würde. Wenn ich eine Honorarvereinbarung mit 9% und 10% Vergütungsmodell hätte, ich würde den Kunden erstmal fragen, weißt du eigentlich, was du da gerade abgeschlossen hast?
Ja.
Weißt du, was auf dem Markt üblich ist?
Ja.
Und wie dieses Produkt neben anderen marktüblichen Produkten abschneidet und es dasteht?
Ja.
Und ich würde dem Kunden einfach nur neutral zeigen, das ist das, was du abgeschlossen hast, das wäre eine Standard-Bruttopolice und das wäre das, wo sich der Honorarbereich im Normalbereich bewegt. Und dann würde ich es einfach so stehen lassen.
Ja.
Das fliegt dir doch um die Ohren, oder nicht?
Es kommt natürlich darauf an, einmal wie du es selber verkaufst und auch auf welchen Zeitraum du es dir anguckst. Zu der Zeit gab es unglaublich viele Anbieter auf dem Markt, die auch einigermaßen teure Bruttopolicen noch mit vertrieben haben, die vor allem, das ist meine persönliche Erfahrung, bei den Verwaltungskosten zugeschlagen haben. Das ist ein ganz, ganz spannender Punkt, wenn man sich das dann auf die ersten 5, auf die ersten 10 Jahre anguckt, fällt das natürlich gar nicht ins Gewicht. Wenn aber mal hinten raus wirklich Kapitalstock aufgebaut ist, und dann diese kleinen Prozentzahlen doch mal 0,1, 0,2, 0,3 mehr sind, tut sich da hinten raus eine ganze Menge. Bedeutet, wir haben uns schon immer darauf spezialisiert, dann zu sagen, hey bitte, guck nicht nur auf die ersten 5 Jahre, lass uns das Ding wirklich auf 40 Jahre durchrechnen, lass uns Gesamtkosten ausrechnen. Und dann ging sich das lange Zeit noch gut aus. Wie gesagt, 5, 6, 7% Vergütung, günstiger Vertrag dahinter, war echt toll, tolles Produkt, finde ich bis heute klasse. Findet man leider noch nicht mehr so viel am Markt, zumindest dann auch in den strukturierten Vertrieben irgendwie nicht mehr viel. Als ich gesehen habe, 9% gingen sich die meisten Rechnungen nicht mehr aus, konnte ich es für mich persönlich schon nicht mehr vermitteln und verargumentieren. Als 10% Betreuung obendrauf kam, habe ich gemerkt, wenn ich es selber fair auseinanderrechne, kann ich beim Kunden zu keiner anderen Empfehlung mehr kommen. Und das muss ich fairerweise gestehen, habe ich dann so auch gelebt. Heißt, habe ich beim Kunden gesessen, habe gesagt, du, es gibt beide Ansätze, ich sag's dir ganz ehrlich, ich habe lange Jahre das hier gemacht, weil das halte ich für besser. Ich habe aber nicht persönlich die Möglichkeit, das frei zu gestalten. Ich kann nicht von mir aus sagen, nö, ich mache jetzt bei dir nur
5%.
Genau. Die Möglichkeit so. Gab es nicht. Und wenn, dann natürlich auch immer verbunden mit massivem Provisionseinschnitt. Bedeutet, wenn man weiß, dass dann von 90 in Anführungsstrichen eh nur 23 bei mir ankommen, dann kann man jetzt drüber diskutieren, ist das okay oder ist das nicht okay. Selbst wenn ich die Möglichkeit dann gehabt hätte, von 90 auf 50 zu reduzieren, das aber gleichzeitig bedeutet, statt 23 gehe ich vielleicht damit, ich weiß es nicht, 10, 12, 15 raus, dann merke ich auch irgendwann, Sekunde, für den Aufwand kann ich gar nicht mehr die Beratung betreiben. Alleine deswegen müsste ich dann schon umschwenken und hätte auf eine Bruttopolice gehen müssen. Also bin ich dann irgendwann auch aus diesem Beratungsmodus ausgebrochen und habe mehr meine eigene Beratung gemacht, als die, wie sie vielleicht im Strukturvertrieb vorher gelebt wurde.
Jetzt hast du aber auch den Vorteil, du hast ja jahrelange Erfahrung, du hast dich intensiv mit diesen Kostenstrukturen auseinandergesetzt und du kannst gewissermaßen abschätzen, was du da dem Kunden anbietest. Ich habe mich mal mit einem jungen Vertriebler von der Vika unterhalten. Der hat sich einen Call bei mir gebucht im Podcast. Er wollte mich abwerben für die Vika. Ja. Und ich habe mich auf das Gespräch eingelassen und habe ihn einfach so gefragt, hey, so was findest du denn an der Vika so geil? So 95% Abschlussgebühr, 90%. Also sagt er, ja, ich werde direkt vom Vorstand betreut. Das ist mein direkter Mentor. und der weiß, wie es läuft, der hat mir gezeigt, dass er sich rechnet. Und da hast du so ein blindes Vertrauen. Da hast du so ein, ist ja erstmal nicht verkehrt, wenn du dir einen Mentor findest und der dich im Leben weist oder dir den Weg weist und dir zeigt, wo es lang geht. Aber wenn du dann, so wie du es am Anfang gesagt hast, ja, wenn du ja startest, du hast jetzt nicht ein riesen Werbebudget, wo du irgendeine Werbetrommel irgendwie riesen rühren kannst, Leads generieren kannst, was ohnehin vollkommen egal, Wucher bleibt Wucher, weißt du, egal wem du es anbietest. Aber wenn du dann auch noch so in so einer Anfangszeit bist, wo du Freunde, Familie, Bekannte, Verwandte berätst, ihnen diese Produkte ans Herz legst, weil du fest davon überzeugt bist, dass es das Beste ist, was du denen gerade anbieten kannst, und sie dann im Nachgang rausfinden, dass du ohne Schuld vielleicht, ohne dein eigenes Zutun, richtig reingeschissen hast in die finanzielle Situation. Und da greifen wir ja nicht nur auf die Ersparnisse für den Rollerführerschein, sondern auf die Altersvorsorge und andere Dinge, dann glaube ich, kannst du es dir im Leben wirklich echt versorgen.
Ja, definitiv. Also ich glaube, wenn man drauf guckt, wir hatten vorhin ganz kurz diesen Ausritt, Perspektivenseminare, da sitzen 100 Leute drin. Dann gibt es das Nachwuchsführungskräfte-Meeting, da sitzen vielleicht 25, 30 Leute drin. Die Kanzleileiterkonferenz, da sitzen 10, 15 Leute drin. Und wenn du generell das Gefühl hast, hey, da sitzen Leute im Raum, die haben alle auch Ahnung und die nicken alle und sagen, hey, das passt, dann, glaube ich, hinterfragst du erstmal grundsätzlich weniger. Ob jetzt richtig oder falsch, ist erstmal egal. Aber du gehst, glaube ich, mit und sagst, hey, das funktioniert bei allen wunderbar, dann funktioniert das bei mir auch. Dann wurde sich halt auch die Mühe gemacht, das auseinanderzunehmen, wo man merkt, okay, selbst wenn ich jetzt strukturell reingehe, das passt. Und so waren die ersten Jahre aufgebaut. Erstmal die Netto-Police überhaupt reinbringen, fand ich gut. Halte ich bis heute für ein gutes Produkt. Die Kostenstruktur aufdröseln, halte ich für super wichtig, dass Vermittler mal verstehen, wie sind Verträge aufgebaut, wie sind sie kalkuliert, geht das für den Versicherer auf, weil wenn nicht, muss der auch irgendwann nachkalkulieren, geht das für den Kunden auf, weil sonst würde ich es nicht verkaufen, geht das auch für mich auf. Ich muss trotzdem meine Brötchen verdienen, ich muss mein Büro, meine Mitarbeiter bezahlen. Ja? Und das hat für mich ganz, ganz lange Jahre gepasst. Wenn ich dann aber merke, irgendwann wird da an der Stellschraube gedreht, dass das für einen dieser drei Marktteilnehmer weniger passt und dann eine Argumentation versucht wird zu finden, ja, bei mir, wir müssen und wir wollen ja, dass ihr überlebt, deswegen fand ich schon mal eine ganz, ganz schwierige Argumentation, die dann am Ende auch irgendwann ins Leere läuft. Warum? Diese Betreuungsvergütung, die 10%, wurden am Anfang noch so verkauft, das ist ja für euch, das ist ja eure regelmäßige Einnahme, die ihr bekommt. Bis dann irgendwann aufgedröselt wurde, naja, auch da ist eine, oh, jetzt will ich nichts Falsches sagen, aber ich glaube, es war eine 70-30-Teilung.
Ein prozentualer Split einfach, die genaue Höhe ist erstmal
egal. Aber der größere Teil blieb eben nicht bei mir.
Ach so, also, ich dachte...
nein, nein, genau andersrum. Ach. So, dass man noch nicht mal, wenn man jetzt sozusagen es hätte sich selber verkaufen wollen, selbst das ist dann ins Leere gelaufen.
Der
gelaufen, ist. So, und irgendwann haben einfach so viele Stellschrauben nicht ineinander gepasst, dass ich dann natürlich, also erstens kein Geheimnis draus gemacht habe, dass ich das nicht vermitteln kann und nicht vermitteln werde, sondern auch gesagt habe, da mache ich keine Schulung. Also das, ich werde das nicht anteasern. Ja, ne? Ich war, glaube ich, bis dahin bei jedem Incentive dabei, weil ich gefühlt immer bei einem dabei war. Und dann wurden die Incentives eben gezielt aufgebaut, hey, wer in Anführungsstrichen davon am meisten vermittelt, ist dann natürlich mit am Start. Und plötzlich wundern sich die Leute, warum bist du denn beim Incentive nicht dabei? Ja. Dann ging sich das aber auch meist irgendwie aus. Naja, dann war ich selber mit der Familie im Urlaub und Kinder und ne, dann hat das zwar zusammengepasst, aber Führungskräfte sind ja auch nicht doof. Heißt, irgendwann haben natürlich auch immer mehr Partner von mir gemerkt, Sekunde, der verkauft das gar nicht mehr. Und wenn mich jemand gezielt angesprochen hat, dann habe ich auch kein Geheimnis draus gemacht, sondern habe gesagt, hey Leute, wenn ich es beim Kunden durchrechne, bei mir geht es sich nicht aus, deswegen schreibe ich da andere Produkte. Und dann völlig egal, weil da war eine Zeit lang, ob es dann eine Nürnberger oder eine Baloise oder dann gab es einfach viele gute andere Bruttopolicen auf dem Markt, wo ich gesehen habe, das geht sich eher aus. Ne? Und das muss man mit dazu sagen, an denen habe ich weniger verdient. Bedeutet, da gab es meiner Meinung nach einen gewissen Fehlanreiz, weil die wurden dann plötzlich nicht in der gleichen Höhe verprovisioniert. Also hätte ich 100 Euro Netto-Police dann verkauft, hätte ich dafür eine höhere Provision bekommen als für 100 Euro Brutto-Police. Ja. Und jetzt hatte ich mir aber einen Stand erarbeitet, dass mir finanziell gut ging, konnte ich mir auch diese Freiheit rausnehmen und sagen, okay, ich vermittle jetzt andere Produkte, wo ich von mir aus auf Provision verzichte, dafür, dass es für den Kunden passt. Das konnte aber gar nicht jeder Partner unter mir. Die Führungskräfte auch noch, aber irgendwann war so eine Ebene erreicht, die schon drauf gucken mussten, kriege ich den vollen Provisionseingangssatz oder kriege ich nicht den vollen
Eingangssatz. Aber ist auch scheiße, jetzt mal ganz ehrlich, Alter, wenn du dich bewusst so entscheiden musst, dich unternehmerisch zu beschneiden, weil du es einfach mit deinem Gewissen anders nicht vereinbaren kannst, das hat nichts mehr mit unternehmerischer Freiheit zu tun. Ja. Das ist... Wir haben jetzt einige Punkte durchgesprochen. die du, also ich glaube, bei mir zeichnet sich ein Bild, warum du irgendwann gesagt hast, Leute, ich habe keinen Bock mehr. Aber eine Sache habe ich noch. Das ist noch so ein bisschen Gossip-Talk, was ich mal mitbekommen habe. Und jetzt ist es so, ich habe mitbekommen, dass es stattgefunden hat. Ich glaube, das ist unabstreitbar. Ich glaube, ich weiß nicht, 2023 oder 2024 gab es wohl eine riesige Razzia bei der Vika. Ich bin mir nicht sicher, ob es 23 oder 24 war, aber ich weiß, ich habe Bilder geschickt bekommen. Ich glaube, es war sogar in den Zeitungen. Polizeibehörden oder irgendwelche Behörden, ich weiß nicht, sind auf jeden Fall in Massen in die Vika-Büros einmarschiert. Geh mal davon aus, das war nicht wegen den Honorarpolizen. Kannst du da was dazu sagen? Weißt du da was Genaueres?
Ich weiß leider so genau, weil das war 3 Tage vor meiner tatsächlichen Kündigung. Bedeutet, zu dem Zeitraum, das war im Sommer 23, wo sich alle die Punkte, die wir bis jetzt besprochen haben, getürmt haben. Im Januar ein Videocall, wo ich dachte, hey, die gehen da mit und sind in eine ganz andere Richtung gegangen. Dann wurde in der Zwischenzeit der Karriereplan, wir haben über Karriereplanänderungen gesprochen, er wurde nochmal geändert. Es wurde, ist auch noch ein Streitpunkt, sogar heute noch vor Gericht, ganz, ganz spannend. Wurde nochmal geändert und wurde natürlich viel verkauft. Das ist alles nur zu eurem Besten, alles nur zu eurem Guten. Ich habe zu dem Zeitpunkt an dieser nächsten Stufe gekratzt. Ich glaube, ich war auf der 13-Euro-Stufe, habe an der 14-Euro-Stufe gekratzt. Heißt, da gab es dann so und so viele Einheiten, so viel Bewertungssumme, die du schreiben musstest. Und kurz bevor ich das erreicht hatte, wurde dann der Karriereplan geändert auf doppelt so viel. Bedeutet, falls man, das ist schwer, das zu greifen, aber ich habe 12 Jahre gebraucht, um so viel Produktion mit 4, mit 5 Büros, mit einer Riesenmannschaft zu schreiben, dass ich gerade an dieser Stufe gekratzt habe. Und dann wurde die notwendige Produktionsmenge mehr als verdoppelt. Bedeutet, diese Beförderung ist, wenn ich so weitergearbeitet hätte,
weitere 12 Jahre weg.
Auf jeden Fall ja, über Jahre in die Zukunft. Ja. Und bis heute versucht man zu verargumentieren, das wäre eine Verbesserung und das wäre ja für den Vertrieb gewesen. Und ganz, ganz wild, weil das war Ostern 23 und nach dieser Karriereplanänderung, nachdem so ein bisschen Unruhe reinkam, die Nettopolicen wurden immer teurer, Betreuungsvergütung kam oben drauf. Also es kam einfach so ein paar Punkte zusammen, wo man merkte, die Stimmung in der Belegschaft sozusagen ist irgendwie nicht so richtig gut. Und dann sind erstmal spürbar wirklich Leute weggebrochen. Man hatte kurz vorher Werbung für den neuen Kanzleileiter München, hatte man, glaube ich, von der Tekes abgeworben. Großes Büro, Riesenstruktur, da wurde richtig, richtig Werbung für gemacht. Und plötzlich ist der weggebrochen. Also den man gerade noch groß promotet, neues Büro, alles gerade in den Startlöchern, komplett weggebrochen. Dann die Kanzleileiterin in Berlin, war zwar kleiner Bereich, aber nur hat man auch immer gerne Werbung mitgemacht. Mensch, da ist ein Teambereich in Berlin und die war auch bei jedem Meeting, Seminar überall mit dabei. Also bekannt in der ganzen Runde, von heute auf morgen gekündigt, weggegangen. Das größte Büro mit dem meisten Umsatz saß zu der Zeit in Frankfurt. Von heute auf morgen unglaublich viele Partner, gar nicht mal offiziell gekündigt, soweit ich das weiß, sondern einfach vom Erdboden verschluckt. Also von heute auf morgen irgendwie nicht mehr ins Büro gekommen. Plötzlich liefen keine Kundentermine mehr, plötzlich liefen keine Umsätze mehr. Heißt, da hat sich so eine Stimmung, so ein Gesamtgemenge entwickelt, dass selbst meine Frau immer wieder zu mir gesagt hat, boah, ich glaube, du musst wirklich ernsthaft über... Ne? Wir hatten das vorher so angeteasert, hey, ich glaube, wenn das weiter in die Richtung geht, dann muss ich kündigen und ins Angestelltenverhältnis gehen. Das war klare Aussage im Januar. Da war für mich aber nicht greifbar, also ist das jetzt wirklich so schnell der Punkt? Und dann kam Karriereplanänderung, ganz viele Leute plötzlich weg, ganz viele Umsätze weg. Der komplette Juli und der komplette August waren gefühlt nur noch Krisengespräche. Also man hat ja so eine Entwicklung, wir waren relativ stabil mit dem Umsatz deutschlandweit, was so alle Büros, ne, man hat immer hier eine Schwankung, da eine Schwankung, aber deutschlandweit hat sich das total gut immer so austaxiert, dass man wusste, so läuft es. Mhm. Plötzlich war im Juli der totale Bruch drinne, vor allem in meinem Bereich, sodass natürlich auch gesagt, was ist bei dir los? Fahr da hin, guck, was ist da los? Wie können wir das ausgleichen? Wo sind die Partner? In Frankfurt, die Führungskräfte waren selber ratlos, haben ganz klar, die sind von heute auf morgen weg, wir erreichen die nicht, wir wissen nicht, was da los ist. Also es war eine ganz, ganz schwierige Ausgangssituation insgesamt. Ich hatte also eh schon meinen persönlichen Struggle, so kündige ich aus meinen eigenen Beweggründen heraus, beende das Ganze. Jetzt kommen noch so viele Punkte obendrauf. Und mitten in diesem Prozess, als wir überlegt haben, weiß ich noch wie heute, weil wir waren zur Hochzeit eingeladen, bei mir in der Heimat, einer meiner ältesten Freunde, war genau das Wochenende. Ganz blöde Situation für mich, weil an demselben Wochenende ein Partner von mir auch geheiratet hat. in Griechenland mit einem, also meine Frau und ich waren auf zwei Hochzeiten zeitgleich eingeladen und mussten uns entscheiden, gehe ich jetzt zu einem meiner ältesten Kindheitsfreunde oder zu einem meiner Geschäftspartner, Familienmensch wie ich bin, war ich bei einem meiner alten Kindheitsfreunde, weil ihn und mich...
Ist halt Freundschaft, ist okay.
Ja, nicht nur das, sondern wir haben halt einen ganz schlimmen Schicksalsschlag zusammen erlebt, als mein Bruder ist ganz, ganz früh bei einem Autounfall verstorben und seine beiden Schwestern bei demselben Autounfall. Und da war für mich völlig klar, wenn der heiratet, bin ich definitiv 100% bei seiner Hochzeit. Nicht, weil ich den Geschäftspartner nicht auch total schätzen würde, aber war halt so eine... Es kam alles an diesem einen Wochenende zusammen. Und genau an dem Freitagmorgen rief mich plötzlich ein Partner an, der in Kassel ins Büro wollte und sagte, Marcel, bist du schon im Büro? Ich sagte, nee, ich bin noch zu Hause. Wieso? Fahr nicht ins Büro. Wieso? Was ist denn los? Du kannst dir das nicht vorstellen. Das Büro in Kassel ist komplett umstellt. Ich war jetzt nicht live dabei. Er berichtete mir das am Telefon. Er sagt, du bist komplett umstellt, irgendwie vom Zoll oder ne, sind irgendwie, sehen aber auch nach zivil aus, die fahren da. Die haben das komplette Büro umstellt. Jeder, der da ankommt, wird aufgegriffen, wird persönlich in Empfang genommen. Die elektronischen Geräte werden abgenommen. Da wird eine Kommunikationssperre verhängt. Ich weiß nicht genau, was da los ist, aber irgendwas ist nicht in Ordnung. Und das kannst du dir vorstellen, totaler Panikmodus, weil überhaupt nicht klar war, geht es da überhaupt um uns oder nicht? Oder ist
das ein Missverständnis? Das war Kassel, das war nicht dein Büro.
Es war in Kassel, genau. Ja. Es war nicht mein Büro. Es wurden in zwei Büros wurde eine Razzia, eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Betroffen war das Büro in Kassel und das Büro in Oldenburg. Also die beiden Büros, wo die beiden Vorstände, die beiden Brüder eben sitzen. Also brutale Situation in dem Moment, weil du dich...
Klingt nach Hollywood, ey.
Ja, und vor allem... mit vielen Vertriebspartnern an vielen Standorten, die alle miteinander per Telefon, per WhatsApp oder in Gruppen verbunden sind, machte das natürlich super, super schnell die Runde. War der totale Super-GAU. Warum? Aufgrund dieser Hochzeit, die der Kollege in Griechenland hatte, wo gefühlt die halbe Firma auch eingeladen war und die halbe Firma auch hingeflogen ist, waren ganz viele wichtige Entscheidungs- und Kommunikationsleute gar nicht vor Ort. Bedeutet in Kassel, der Vorstand war gar nicht da. In Kassel die oberste Führungskraft gar nicht da. Heißt, die ersten, die dann da irgendwie aufgegabelt wurden, war die Vorstandsassistentin, junge Vertriebspartner. Man weiß ja auch gar nicht, was man da machen soll. Ist das hier überhaupt, geht es überhaupt um uns? Ist es begründet oder unbegründet? Ganz, ganz schwierige Situation. Heißt, alle haben auch versucht, erstmal Kommunikation und irgendwie Halt drumherum zu finden. Heißt, dann haben auch die ersten irgendwie Kommunikation Richtung Oldenburg gesucht, was so unsere Zentrale war. Und da kam wohl doch die Rückmeldung, ja, okay, hier auch. Also, Wahnsinn, wenn man dann merkt, oh Gott, hier findet gerade in zwei verschiedenen Bundesländern, an zwei verschiedenen Büros, so dass man erstmal, man steigert sich ja dann leider selber auch rein und denkt, okay, stopp, also das kann ja keine Kleinigkeit sein, so gefühlt. Ich weiß bis heute nicht, wie viel davon alles wahr und nicht wahr ist, ich weiß nur, was dann kommuniziert wurde. Fakt ist, ich suche dann in dem Moment natürlich auch die Kommunikation zu meiner Führungskraft und zu meinem Vorstand, der dann eben hier sitzt. Beide auf dem Weg nach Griechenland. Und dann kam eine meiner Meinung nach eine unterirdische Kommunikation zurück. Nichts sagen, keine Angaben machen, also weder den Behörden gegenüber noch irgendwie hier, wenn jemand untereinander fragt. Wenn irgendjemand wissen möchte, was zu tun ist, dann soll jeder normal weiterarbeiten. So. Das Beste, was man jetzt tun kann, ist, sich darauf zu konzentrieren, so sinngemäß. Und da habe ich gefragt, ob das per Du, ist das euer Ernst? Also, bei mir rufen Partner an, die sind panisch, die wissen nicht, was sie machen sollen. Und ich soll jetzt die Kommunikation treffen. Ja, arbeite ganz, also mal davon abgesehen, dass wir eh gerade schon eine prekäre Situation hatten, ist das den Tag quasi, also das hat sich so klar abgezeichnet, dass hier irgendwas jetzt explodieren wird, weil entweder komme ich mir gerade verarscht vor, weil dann würde ich mir wünschen, hey, da kommuniziert mit mir offen und ehrlich, was Phase ist. Und dann lasst uns danach absprechen, wie ist erstmal die Kommunikation oder das offizielle Statement. Dann hat man so ein bisschen weiter ausgeführt. Also erst war es da so ein bisschen lächerlich. So, ja, sag, da gab es einen Rohrbruch. Dann sage ich, Leute, ich bitte euch. Also die Kommunikation ist schon an zwei Standorten. Steht irgendwie der Zoll oder irgendwelche offiziellen Fahnen da stehen vor der Tür. Und da gab es einen Rohrbruch im Haus. Ja, wer weiß, ob es da um uns geht. Ich sage, na, geht's denn da um uns oder nicht? Und dann hieß es, also ganz, ganz wichtig, es geht nicht um die Vika AG. Ich sage, ja, okay, aber warum durchsuchen die denn dann unsere Räume? Ja, da geht es irgendwie um Tochterfirmen. Die eine hatte eben der eine Vorstand oder der andere Vorstand angemeldet. Und dann waren da aber eben auch die Vorstandsassistentin wieder mit drin. Lange Rede, kurzer Sinn, in der Corona-Zeit war das ja nicht ganz unüblich, haben viele Unternehmer, die Möglichkeit hatten, Räumlichkeiten, Infrastruktur haben Corona-Testzentren eröffnet, so dann eben auch, ich glaube, nur einer der beiden Vorstände hatte dann ein Corona-Testzentrum in Oldenburg, hatte eins in Kassel, hatte da die Leute für die Administration. Und es, ob es stimmt, kann ich nicht belegen, aber die Kommunikation war wohl, dass an zwei unterschiedlichen Stellen sich zwei unterschiedliche Kunden angeblich beschwert hätten. Bei ihnen wäre irgendwie mal ein Corona-Test abgerechnet worden und sie hätten nie einen gemacht, so nach dem Motto. Und das muss wohl der Anfangsverdacht gewesen sein, wo Behörden angefangen haben zu ermitteln, was wurde da genau gemacht, was wurde da abgerechnet. Und anscheinend waren diese Vorwürfe oder der begründete Verdacht so schwer, dass die beschlossen haben, okay, wir machen zeitgleich an zwei Standorten eine Razzia, um Beweise zu sichern mit Kommunikationssperre, die Leute alle abfangen, die elektronischen Geräte aufnehmen. Ich kann gar nicht sagen, ob das alles wahr ist oder nicht oder ob die Vorwürfe begründet waren oder nicht. Für mich war halt das große Problem, hey, wenn das alles nur ein großes Missverständnis ist und wenn es gar nicht um uns geht, sondern wo ist denn das Problem, das jetzt einmal gut, schlau, offen zu kommunizieren, dann haben wir das doch total schnell wieder eingefangen. Und als dann dieser Eiertanz kam, sag, es war ein Rohrbruch. Nee, wir haben nur einen Datenleck. Ja, dann kam irgendwann, okay, ja, da geht's irgendwie, also der Vorwurf steht wohl im Raum, es soll ein Abrechnungsbetrug gewesen sein, dass Corona-Tests falsch abgerechnet wurden, aber da geht's jetzt irgendwie um ein, zwei Kunden. So hinterher hieß es dann plötzlich, das ist mal so ein Buschfunk, ne? Deswegen, ich kann nicht sagen, aber plötzlich hieß es, naja, es geht schon mal um einen Streitwert von 16.000 Euro. Habe ich kurz überlegt, naja, wie teuer war so ein Corona-Schnelltest? Ja, ja. Wie gesagt, Vorwürfe. Ich weiß gar nicht, ob sie stimmen oder nicht, aber das hat natürlich das Fass so zum Überlaufen gebracht, dass in eine eh schon schwierige Konstellation für mich persönlich, aber auch im Unternehmen Unstimmigkeiten am Anfang des Jahres, dass ich klar gesagt habe, hey, geht's in die Richtung weiter, dann muss ich kündigen, dann werde ich gehen. Änderung des Karriereplans, wo unglaublich viele negativ betroffen waren oder ihn zumindest nicht positiv wahrgenommen, wurde immer wieder verkauft, doch ist eine Verbesserung. Dann war aber anscheinend der Unmut so groß, in München der Kanzleileiter schon gegangen, in Berlin die Kanzleileiterin schon gegangen, irgendwie riesen Teambereich in Frankfurt komplett verschwunden, viel Umsatz weg, jetzt kommt noch diese Razzia oben drauf, meine Frau und ich saßen da eh schon. Dann hat es irgendwie auch gepasst, dass wir eben in der Heimat, bei Freunden, Hochzeit, wirklich einfach ein schönes, familiäres Wochenende hatten, wo meine Frau einfach irgendwann mich angeguckt hat und gesagt hat, Marcel, hör einfach in dich rein, ganz ehrlich. Wenn du jetzt nicht kündigst, was muss denn passieren, dass du das Gefühl hast? Und
dann kam die
der Punkt war eigentlich vorher schon überschritten, aber weil man eben romantisiert, sich persönlich verbunden fühlte, ich war der Trauzeuge, den Junggesellenabschied, da war so viel Verbindung einfach da, dass ich hätte es gerne irgendwie am Leben erhalten, ich hätte es irgendwie gerne für alle positiv ausgestaltet und habe aber an dem Wochenende gemerkt, dass ich mit meiner Familie, auch mit den Werten, für die ich stehe, das, wo ich die nächsten 30 Jahre hin möchte, nicht mit dem klarkomme, was da gerade passiert. Ob diese Vorwürfe berechtigt oder unberechtigt waren, das war für mich zu dem Zeitpunkt dann sogar schon fast egal, weil ich gemerkt habe, die Art, wie man damit umgeht, die Art, wie man mit mir kommuniziert und mit anderen teilweise gar nicht kommuniziert oder eine Kommunikation dann hinschmeißt, selbst wenn es nicht um das Unternehmen, sondern um eine Tochter von dem Vorstand gegründet, ausgelagert, wie auch immer, das würde ich immer sauber kommunizieren, um alleine Schaden vom Unternehmen und von den Partnern wegzulenken. Das haben die anders gesehen und da war für mich klar, so haben meine Frau und ich es besprochen, wenn ich Montag ins Büro gehe, sie hat gesagt, es ist deine Entscheidung, du entscheidest das, aber wenn du Montag in Göttingen in dein Büro gehst und du sitzt am Schreibtisch und du hast das Gefühl, du fühlst dich nicht mehr richtig wohl, du entscheidest es selber, aber dann sei konsequent, in eine von beiden Richtungen.
Ja.
Und so habe ich Montag, weiß ich noch, weil das war dann der, drei Tage später, der Montagmittag, Punkt 12 Uhr, habe ich überlegt, mache ich jetzt Hü oder Hot? Und dann habe ich eine lange Sprachnachricht aufgesprochen, weil ich konnte nicht, der eine Vorstand war bei der Hochzeit, der andere nicht. Meine Führungskraft war da und ich wollte nicht an jemandem vorbei kommunizieren oder dass jemand keine Informationen hat. Und ich hatte das Gefühl, ich bin es den drei auch schuldig. Habe ich allen dreien, beiden Vorständen und meiner obersten Führungskraft eine lange Sprachnachricht aufgesprochen. Eben nicht einfach nur, hier, ich kündige, wie angekündigt, sondern wirklich nochmal lange ausgeführt. Was sind genau meine Gründe? Was sind genau meine Beweggründe? Was hoffe ich, was daraus entsteht? Hey, vielleicht ändert ihr ja im Nachgang doch die Punkte, weil ich glaube, ihr seid auf einem Weg. Eigentlich hatten wir einen schönen Weg. Für mich passt er nicht mehr, aber hey, warum ändert ihr nicht die Punkte? Würde doch für viele andere dann vielleicht. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe versucht, es gut und sauber und vernünftig zu kommunizieren. Habe sofort auch angeboten, habe gesagt, Mensch, ich habe schon seit dem Januar-Gespräch, wo ich gesagt habe, wenn das so ist, muss ich kündigen und mich Angestellten auseinandersetzen, hatte Bewerbungen schon im Hintergrund am Laufen auf Angestelltenverhältnis, um zu gucken, hey, Produktmanagement hat mir immer Spaß gemacht, passt auch. Kann ich denen das vielleicht sogar anbieten und sagen, hey, ich weiß nicht genau, wie lang meine Kündigungsfrist ist. Das wusste ich tatsächlich nicht. Ich weiß, dass sie unglaublich lang ist. Vielleicht finden wir einen guten Übergang, dass ich euch anbieten kann. Ich gehe in ein Angestelltenverhältnis und betreue das über den ganzen Zeitraum weiter. Wir machen eine gute Übergabe, weil es sind gute, tolle Kollegen da, wo ich weiß, dass die das weitermachen könnten. Also ich habe alles, was mir irgendwie menschenmöglich gewesen wäre, auch angeboten, gut auseinanderzugehen. Und dann war eigentlich ganz spannend, dass der eine Vorstand aus Griechenland auch sofort reagiert hat. Irgendwie so, hey, alles okay, lass uns nochmal sprechen. Also so, dass es sich irgendwie so angefühlt hat, okay, gut, vielleicht geht das auch in eine gute Richtung. Und ja, das ist ein Punkt, den sie mir im Nachgang vorgeworfen haben. Ich habe das damals bei Otto Bock so gemacht, bei meinem alten Arbeitgeber, dass für mich klar war, als klar war, dass ich gehen werde, dass ich da offen mit umgegangen bin. Dass ich aber wirklich das lieb, nett, freundlich verpackt habe, aber gesagt habe, hey, ich werde gehen, dauert noch lange, aber. Und so habe ich es auch den Tag gemacht. Ich habe schon immer Facebook und Instagram waren immer so meine Dinge, wo ich mit vielen verbunden bin. Habe da eigentlich einen, wie ich finde, der ist heute noch online, den kann man noch nachgucken, wirklich ein liebes, nettes Statement geschrieben, dass ich wirklich tolle, wunderbare 12 Jahre dort hatte, aber aus verschiedenen Gründen eben gemerkt habe, dass das für mich persönlich, aus persönlichen Gründen, aus familiären Gründen, dass meine Familie und ich das in Zukunft anders ausgestalten werden, dass ich deswegen mich dazu entschlossen habe, dass ich kündigen werde. Ich aber noch ganz, ganz lange da bin. Liebe Mandanten, keine Angst, ne? Ich bin über Monate noch hier, werde alles toll betreuen und begleiten und mit tollen Kollegen zusammen und Übergabe. Gerade zu dem Zeitpunkt hatte ich schon Assistent, Werkstudent, Auszubildender, viel auch schon auf meine Partner verteilt. Heißt, es hat sich eigentlich ganz gut abgezeichnet, dass das auch funktionieren müsste. Das war aber wieder meine Romantisierung, dass ich mir ausgemalt habe, wie könnte das eigentlich ganz gut, wie könnte man das irgendwie lieb, nett, freundlich auseinanderbringen.
Also ich sage dir ganz ehrlich, spätestens, also aller spätestens, als die Behörden die Büroräume gestürmt haben. Spätestens da hätte ich gesagt, also da hätte ich nicht mehr den Montag abgewartet. Ich hätte gesagt, das reicht jetzt. Ja. Ganz ehrlich, wie sieht denn das aus? Also es ist ja vollkommen egal, ob das jetzt die WIKA AG ist, die betroffen ist oder nicht. In der Zeitung steht, Polizisten stürmen Büroräume der WIKA AG. So, da musst du dich ja nicht nur vor Partnern rechtfertigen, ja, sondern auch vor Kunden.
Ja.
Und gerade wenn wir nochmal auf den Punkt Selbstständigkeit zurückgehen, du willst ja irgendwo deine Reputation, die du dir über Jahre aufbaust, nicht wegen einem beschissenen Zeitungsartikel komplett zerballern lassen. Ja. Das ist so krass, das ist wirklich eine absolute Hollywood-Story.
Also der Reputationsschaden war halt brutal. Warum? Ich glaube, die ganze Branche, Finanzen und Versicherungen, funktioniert wie ein Dorf. Alle kennen sich untereinander, alle sind untereinander verbunden. Ich hatte immer gut, also ich kannte sowieso jeden bei uns im Unternehmen, aber ich kannte auch unglaublich viele in anderen Strukturvertrieben, in der Ausschließlichkeit oder die mal bei uns waren, weg sind oder die zu uns, also wirklich, ich war gut vernetzt zu dem Zeitpunkt. Und den Tag sind Sachen über mich reingekommen. Also erstmal haben sich sowieso Leute gemeldet, von denen habe ich 100 Jahre nichts gehört, aber und alle mit dem gleichen, du, ich habe was gehört, ist das wahr? Und das ist schon nicht ganz ohne, weil dann versucht man natürlich, weil ich war dann immer noch für mich in meiner Wahrnehmung Teil des Ganzen, also versucht man auch erstmal grundsätzlich Schaden von allen abzuwenden. Ich habe vorhin schon gesagt, ich bin kein Freund davon, so mit Dreck irgendwie auf die Branche zu schmeißen, weil die Branche hat es eh meiner Meinung nach schwer genug. Also habe ich auch erstmal versucht irgendwie zu, ja gut, da scheint es was zu geben, aber wartet erstmal ab, so Unschuldsvermutung und Mensch, da geht es gar nicht ums Unternehmen selber. Also man versucht ja dann wieder so ein bisschen auch in dieser Romantisierungsschleife, weil ich einfach auch ehrlicherweise, ich glaube da schon auch an das Gute in dem, ich weiß auch gar nicht, ob sie überhaupt Blödsinn gemacht haben und wenn ja, weiß ich nicht, ob absichtlich oder Dummheit oder IT oder was auch immer, ne? Möchte ich mich mittlerweile auch gar nicht mehr mit auseinandersetzen. Warum? Für mich war das Wichtige die Art und Weise, wie man damit umgeht. Und meine persönliche Meinung ist, egal ob ich was angenommen, ich habe nichts ausgefressen, gerade dann würde ich umso offener, umso transparenter damit umgehen, sagen, nee, wir bieten das sofort an, volle Kooperation, was können wir tun? Was können wir tun, um dieses Missverständnis aus dem Weg zu räumen? Ja? In dem Moment, wo aber jemand mir von oben versucht zu sagen, keine Kommunikation, niemand redet darüber, Konzentration auf Neugeschäft, wenn jemand fragt, war es ein Rohrbruch oder ein Datenleck, oder, dann macht sich einfach kein gutes Bauchgefühl bei mir breit. Und dieses Bauchgefühl habe ich übers Wochenende mitgenommen. Ich war noch nie jemand, der dann irgendwie impulsiv, nee, ich entscheide jetzt und jetzt kündige ich, sondern für mich war klar, das ist eine Entscheidung, die treffe ich mit meiner Familie und für meine Familie. Die waren da völlig klar in ihrer Empfehlung. Und das finde ich bis heute toll, waren aber auch völlig klar in der Aussage, du entscheidest das. Du kannst am besten entscheiden, was ist richtig für dich und für uns. Und Montagmittag war das dann so klar, wie es nur klar sein kann, weil diese Bauchschmerzen einfach nicht Januar, Ostern, Karriereplan beförderte. Da waren so viele Dinge, dann gute Leute weggegangen, die ich gerne mochte, mit denen ich viel kommuniziert habe. Plötzlich ganz viel Umsatz weg, ich auch noch konkret davon betroffen. Im Prinzip nur noch Kommunikation hier, Feuerwehr spielen, fahr da hin, regel das. Theoretisch egal, wo es herkommt, Hauptsache wir kriegen den Umsatz wieder zusammen. Die Summe der Dinge war völlig klar, dass das hier auseinander geht.
Jetzt haben wir hier nochmal einen spannenden Vergleich, einen spannenden Kontrast. Du hast ja am Anfang der Podcast-Episode gesagt, dass du bei Autobock gekündigt hast. Bist du ja freundlich verabschiedet worden. Ja. Die haben gesagt, hey, probier dich in der Selbstständigkeit aus. Wenn was sein sollte, du kannst jederzeit zurück. Wir verstehen das, du willst dich ja weiterentwickeln.
Ja.
So im Verhältnis dazu, so im Vergleich dazu, wie war denn die Reaktion auf deinen Ausstieg bei der Vika? Wie war dein Ausstieg? Vielleicht kannst du ja ein bisschen was dazu erzählen.
Ja. Also dadurch, dass ich ab dem Montagmittag offen kommuniziert habe, dass ich gehen werde, kamen natürlich super viele Reaktionen zurück. Querbeet, also alles positiv, negativ. Auch die ersten Beleidigungen, muss ich sagen, also wirklich aus dem eigenen Unternehmen, zwar nicht aus meiner Struktur, aber aus Kassel, aus einem Bereich. Also wirklich auch gleich so, ey Hoppe, bist du behindert? Also wirklich gleich so denke, oh Kollege, erstens, du bist 10 Jahre jünger als ich, glaube ich, 5 Jahre kürzer dabei. Ich habe dir, glaube ich, auch viel mit ermöglicht. Ich glaube, die erste Kommunikation, die gut wäre, wäre, hey, was ist denn da los? So, aber gut, ne? Lange Rede, kurzer Sinn, viel Kommunikation. Und dann haben sich aber auch gleich welche gemeldet, aus anderen Strukturvertrieben, interessanterweise, die dann zu mir gesagt haben, boah, also, ist dir überhaupt, weißt du, was auf dich zukommt oder so? Sag ich, wieso, was meinst du denn? Ja, hast du dir einen Anwalt genommen? Also, ne, bist du gut vorbereitet und deine Familie? Ja, ich habe mal so gesagt, ja, natürlich, meine Familie ist vorbereitet. Ich habe das mit dem besprochen, dass ich das mache und so. Und Anwalt brauche ich nicht, alles gut. Sagt er, nee, du hast keine Vorstellung, ne? Also, ja, du bist jetzt nicht hier in dem Strukturvertrieb. Der war bei einem der anderen Großen mit T und sagte, du kannst dir nicht vorstellen, ja? Als Leute mit einer ähnlichen Position wie du gegangen sind, da war sofort, da wurde die Ehefrau kontaktiert, wurde behauptet, auf dem letzten Incentive wäre irgendwas Verrücktes da passiert und so. Also wirklich, da wurde alles attackiert. Privatleben, dies, das. Ich habe gesagt, du, alles gut. Also, ich bin mit dem einen Vorstand privat gut befreundet, Trauzeuge. Und ich habe offen mit denen kommuniziert, habe schon Wege angeboten, wie wir das machen können und so. Also, ich bin wirklich schick und fein und glaube, das läuft alles. Sagt er, ja, du, ich will nur, dass du vorbereitet bist. Und noch denselben Abend hatte ich Telefonat mit dem einen Vorstand, der klar gesagt hat, er findet das überhaupt nicht gut, dass ich halt offen damit umgehe, dass ich das Unternehmen verlassen werde. Habe ich aber auch gleich gesagt, du ganz ehrlich, guck mal, also erstens habe ich das ganz lieb, nett, freundlich formuliert. Ich habe keinen der Punkte eingebaut, die ich wirklich an euch oder an dem Unternehmen oder am Umgang kritisiere, sondern ich nehme es komplett auf mich. Ich habe gesagt, es ist eine private Entscheidung, persönlich, familiär. Ne, dass also ich eigentlich sozusagen alle Schuld auf mich nehme, um auch nach außen zu zeigen, alles ist schick, alles ist gut, ich kümmere mich um die Weiterbetreuung, die nächsten Monate. Ich sage, also eigentlich habe ich schon echt auch alles getan, um euch so ein bisschen den Weg zu... Und dann war der auch erst am Telefon so, ja gut, nee, wenn das... Also ich hätte schöner gefunden, wenn du das nicht gemacht hättest, aber ja, wenn wir das gut zusammen hinkriegen und so. Dann war das eigentlich, hatte ich das Gefühl, okay, noch denselben Abend rief mich der erste Vertriebspartner von mir an, also einer meiner, so diese obersten 4, 5, die man hat, wo aber eigentlich auch jedem klar war, dass die eng privat auch an mir nah dran sind, der rief mich an und sagt, du, ich hatte gerade einen Anruf von unserem Vorstand, du kannst dir nicht vorstellen, was der über dich gesagt hat. Ich sag, okay, wieso?
Nachdem er mit dir telefoniert
hat. Ja, also ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob der jetzt 1 oder 2 Stunden, aber ne, war noch ein bisschen Zeit dazwischen, aber denselben Abend, das ist ja so das Prägnante, es war den Abend, ich habe mittags gekündigt. Dann hat er erst noch per WhatsApp so, alles okay, lass uns heute Abend sprechen. Dann, ja, finde ich nicht geil, dass du jetzt schon kommunizierst, aber okay, wir finden einen Weg und so. Dann war er erstmal okay. Und dann irgendwie 1, 2 Stunden später ruft mich ein Partner an und sagt, du, ich hatte einen Anruf von unserem Vorstand, du glaubst nicht, was der über dich gesagt hat. Da dachte ich erst so, na gut, komm, bist auch, ja, ist ja auch normal, wenn es auseinander geht, ne? Vielleicht sagt er, du, wirklich, der hat erzählt, ja, deine Kündigung hätte sich schon lange abgezeichnet, schwere psychische Probleme, Depressionen, Probleme in der Familie, deine Frau und du überfordert, auch mit den Kindern. Und deswegen ist auch ganz gut, dass du jetzt dann rausgehst, weil ne, dann kann man das gut auf die anderen Führungskräfte verteilen, weil du wärst ja schon seit Monaten nicht mehr im operativen Geschäft gewesen und hättest dich schon ganz lange nicht mehr gekümmert. Und dann ist das jetzt auch ganz gut, der Umbruch. Ach, und so.
Scheiße.
Da war das im ersten Moment so, okay, echt uncool von der Art. War aber auch, da war ich sogar, ich war immer noch in dieser Romantisierung drin.
Was für Romantisierung? Das ist doch pure, wie nennt man das, Deformation oder so?
Ja, also ich war so auf dem Stand, dass ich dachte, ah, okay, ich habe denen gegenüber zwar immer gesagt, hey, dass ich kündigen werde, aber ne, sie konnten nicht konkret wissen, dass das jetzt das mit der Razzia und dann dem Montag. Die Konstellation war jetzt auch nicht ganz geil, das muss man sagen. Und dann dachte ich so, okay, gut, dass ich das per Social Media gemacht. Für mich war wichtig, dass ich offen transparent mit umgehe und dass ich so verpacke, dass ich versuche, Schaden von jedem abzuwenden. Ne? Deswegen dachte ich so, okay, wenn sie jetzt versuchen, eine Kommunikation schon mal drumherum, mir war klar, dass sie irgendwie versuchen werden, mich so ein bisschen zu isolieren. Das kannte ich halt schon. Ich hätte es mir ein bisschen eleganter gewünscht. Ne? Also dass man hätte ja auch sagen können, du, ich rufe dich jetzt schon mal an, du weißt, der will gehen, ey, wir müssen jetzt zusammenhalten, wir müssen jetzt gucken, wie sorgen wir dafür, dass hier kein Schaden entsteht, wer kümmert sich um die Partner, um die Kunden. Okay, er hat eine andere Formulierung gewählt, deswegen habe ich gesagt, ja komm, ist okay. Also das war noch so, da habe ich den Abend drüber weggesehen, ne? Aber dachte schon so, schwierig. Da ja aber der andere aus einem anderen Strukturvertrieb mir gesagt hat, ja, du weißt nicht, was auf dich zukommt, dachte ich so, okay, es könnte auch noch schlimmer kommen.
Jetzt kurze Frage, der Typ, der dich da jetzt am Telefon diffamiert hat, war einer von beiden Vorständen und bei einem von beiden Vorständen warst du ja Trauzeuge.
Ja.
War das der Typ, bei dem du Trauzeuge warst?
Leider ja.
Ach du Scheiße, Alter. Das muss doch auch persönlich wehtun. Also da geht es jetzt nicht nur ums Geschäftliche. Klar, du hast im Strukturvertrieb irgendwo diese Punkte, wo du sagst, okay, wenn einer den Strukturvertrieb verlässt, den kannst du jetzt nicht mehr gutheißen, mit dem kannst du jetzt auch nicht mehr feiern gehen, weil wenn die Leute fragen, hey, arbeitest du auch in dem Strukturvertrieb, ja, und er sagt nein, dann versaust du dir das Recruiting. Aber das muss doch auf einer persönlichen Ebene richtig wehgetan haben.
Ja, nach 12 Jahren Strukturvertrieb und ja, du merkst, wie schwer mir das gefallen ist und weil ich vielleicht auch ein Gutmensch bin und da kommen ganz viele Punkte, vielleicht so meine Schwächen auch zusammen, habe ich es dann immer trotzdem so gesehen, okay, Mist, ey, ich füge dem ja gerade auch Schaden zu, weil ich gehe, ne, und es, du hast vollkommen recht, also wahrscheinlich hätte ich den Abend schon ganz anders reagieren müssen, aber ich versuche auch immer, was hilft es jetzt, wenn ich sofort irgendwie Alarm mache und auf den Zaun gehe und so, ne, dann hätte ich gedacht, okay, das hat nur noch mehr Schaden für mich, für meine Familie, für alle anderen zur Folge. Also guckst du, wo ist so ein Maß des Erträglichen? Das war für mich immer in meinem Leben klar definiert. Maß des Erträglichen für mich ist, beschränkt es sich auf das Berufliche, beschränkt es sich auf das Finanzielle. Dann kommuniziere ich das, so wie am Anfang des Jahres, wo ich gesagt habe, hey, das ist eine rote Linie, ne, da kann ich beruflich nicht mitgehen. Das hat dann aber nicht zur Folge, dass ich sofort alles hinschmeiße, sondern dass ich sage, hey, wenn ihr diesen Weg weitergeht, kann ich den wahrscheinlich nicht mitgehen, dann müssen wir es irgendwann auseinander dividieren. Eine rote Linie, die bei mir instant etwas auslöst, ist meine Familie und nur meine Familie. Heißt mein Privatleben, mein Zuhause, meine Frau und das Allerwichtigste, meine Kinder. Das was, da ist kein Verhandlungsspielraum. Das wusste auch jeder ab Tag 1. Bedeutet, für mich war den Abend so, naja, cool, solange sie jetzt meine Partner anrufen und den Quatsch erzählen, die waren teilweise gerade auf meinem Geburtstag zu Hause beim Grillen. Da ist teilweise die Frau von dem Partner, der mich angerufen hat, ist privat mit meiner Frau befreundet. Heißt, da war sofort klar, ja gut, wenn sie das erzählen, um mich irgendwie beruflich da zu isolieren oder, habe ich mir gesagt, komm, ist egal, dann guckst du drüber weg. Dann rief mich der zweite Partner an. Den nächsten Tag rief ein Partner an, der gar nicht mein Partner war, an einem anderen Standort, noch nicht mal aus meinem Bereich, wo ich so dachte, okay, gut, jetzt übertreiben sie es vielleicht auch ein bisschen, ne? Weil warum muss ich jetzt jede einzelne Führungskraft anrufen und dieses Märchen erzählen von, also und das hat mich so ein bisschen gestört, so dieses psychische Probleme, Depression, also insgesamt schwere Probleme, auch mit der Frau, mit den Kindern, überfordert, kriegt das nicht alles unter einen Hut, deswegen schon lange nicht mehr im operativen Geschäft. Die wussten alle, okay, der steht auf jeder Rangliste, der ist auf jedem Seminar. Ich habe gerade das Wochenende vorher, habe ich das Nachwuchsführungskräfte-Meeting in Kassel geleitet, unter anderem, weil der Vorstand da schon länger dann nicht mehr, ne, hat vielleicht einen Einleitungspart oder einen Schlusspart gemacht, aber den kompletten Tag oder, keine Ahnung, halben Tag, 4, 6, 8 Stunden, habe ich da mit 15, 20 Leuten, da gibt es noch Bilder von und mit allem und noch mit Hausaufgabe und Videotraining, was ich alles gerade noch investiert habe, Und dann ruft er eine Woche später die ganzen Leute an und sagt, der war schon Monate nicht mehr operativ tätig, der hat schon nichts mehr gemacht, deswegen ist ganz gut jetzt, wenn er dann auch geht. Konnte ich drüber weggucken. Dann ruft mich aber den Dienstag der Partner wieder an, der mich den Abend vorher schon angerufen hat, sagt, Marcel, du kannst dir nicht vorstellen, die haben nochmal angerufen. Ich sage, ja, komm, also sagt er, nee, Marcel, wenn du nicht sitzt, setz dich hin. Ich sage, wieso? Also, ey, ne, du musst jetzt auch nicht immer so theatral. Sagt er, Marcel, die haben eben nochmal bei mir angerufen und haben gesagt, jetzt hätte sich aufgeklärt, woher die ganzen Probleme kommen, weil jetzt wäre rausgekommen, du hast eine Affäre mit einer Vertriebspartnerin, du wärst deiner Ehefrau fremdgegangen, deswegen sei das bei dir zu Hause explodiert. Und ich sag, ey, stopp, Sekunde. Ich sag, bitte tu mir einen Gefallen. Lustig ist es sowieso nicht, aber bitte überleg genau, was du jetzt gerade sagst. Haben die das wirklich gesagt? Hat er das angedeutet? Hat er das umschrieben? Sagt er, Marcel, wortwörtlich, ne, irgendwie in Kassel im Büro würde das gerade schon die Runde machen. Es wäre rausgekommen, dass du deiner Frau fremdgegangen bist. Du hast eine Affäre mit einer Vertriebspartnerin. Wortwörtlich.
Ich bin sprachlos.
Ich sag, bitte, tu mir einen Gefallen. Ich meine das jetzt richtig ernst. Das würdest du eidesstattlich versichern, dass das so gesagt wurde? Er sagt, das würde ich vor Gericht bestätigen, weil die haben mich angerufen, haben mir das gesagt. Ich sage, alles klar, sei mir nicht böse, ich muss hier mal abbrechen. Aufgelegt, ich habe sofort mir die beiden, also meine also zwei Leute haben alle meine Partner angerufen, nämlich die oberste Führungskraft und der Vorstand. Die beiden, also einmal der, über Kreuz, einen Tag der, den anderen Tag der andere. Heißt, ich habe beide sofort, wir hatten eine Gruppe, wo nur wir drei drin waren. Und das habe ich sofort, ich habe gesagt, ey, ihr wisst genau, es gibt eine einzige rote Linie. Das ist meine Familie und das sind meine Kinder. Ja? Ich habe alles schon längst zugetragen bekommen, was ihr gestern und heute schon so alles über mich erzählt habt. Habe nichts gesagt. Ich mache keine Anstalten. Ja? Halte meine Klappe. Ey, und jetzt höre ich gerade, dass ihr diese Story verbreitet, gezielt an den Vertriebspartner, wo ihr wisst, dass seine Frau mit meiner Frau privat befreundet ist. Seid ihr geisteskrank? Also was ist euer Ziel? Was wollt ihr? Wollt ihr mir gerade Munition liefern, dass ich eine fristlose Kündigung ausspreche oder dass ich mit euch im Streit? Ich sage, ey, das ist so eine rote Linie. Und dann ging natürlich gleich die ganze Leier los. Was? Wer behauptet das? Ich nicht, der auch nicht. Ich weiß ja von gar nichts und so. Na, dann sagt, Leute, brauchen wir gar nicht drüber reden. Der hat mir das am Telefon. Der hat ganz klar gesagt, er würde mir das eidesstattlich versichern, wenn es drauf ankäme. Und das ist jetzt nicht die Frage, glaube ich dem mehr oder glaube ich euch mehr, weil ihr wisst selber, ob ihr die alle angerufen habt oder nicht. Die haben ja teilweise ja Screenshots von 30 Minuten Telefonat. Natürlich weiß ich jetzt nicht, was ihr wörtlich gesagt habt, aber welchen Vorteil hat derjenige davon, dass er mir jetzt diese Lüge, nee, das muss ein Missverständnis und weiß ich jetzt auch nicht und so und bitte tu mir einen Gefallen, lass uns persönlich treffen, komm nach Kassel, wir setzen uns zusammen. Ich kann dir beweisen, dass das Quatsch ist. Wir wollen dir gerade ein Jobangebot machen, hochprofitabel. Wir wollen doch alle noch zusammen und gemeinsam und so. Ja, und so wie ich bin vom Typ, lasse ich mich da sogar noch belatschern. Sage, okay, Sekunde, das muss aus. Also wenn diese Aussage stehen bleibt, dann sind wir sowieso getrennte Leute, privat, beruflich, ne? Aber keine Ahnung, warum. Ja, der vielleicht will der auch deine Kunden und deine Partner, wer weiß und so. Und ja, Wahnsinn, ne? Auf jeden Fall, Mittwochmorgen wäre noch ein Meeting zusammen gewesen mit allen Führungskräften, 10 Uhr, wo ich noch mit rein sollte. Und da habe ich kurz vor 10 noch mitgeteilt, hey, seid mir nicht böse, bei den Vorwürfen, die gerade im Raum stehen, ich komme jetzt nicht mit in das Meeting, weil erstens die Stimmung wäre nicht gut, zweitens, ich werde jetzt auch keinen anderen mit reinziehen und bitte seht's mir nach, solange jetzt solche Storys hier verbreitet werden, habe ich auch keinen Bock drauf, ne? Ist das da total hochgekocht, ne? So nach dem Motto, jetzt würde ich andere mit reinziehen, weil ich nicht in das Meeting komme und so. Und also wirklich, und das sind nur die ersten, keine Ahnung, 48 Stunden, ne? Dann hieß es, komm, wir sprechen Freitag, wir wollen ja das Jobangebot machen, habe ich gesagt, seid mir nicht böse. Bei dem, was gerade alles im Raum steht, ich komme nicht nach Kassel. Ich werde mich nicht mit euch persönlich in einen Raum setzen, weil kann ich nicht garantieren, wie das ausgeht. Weil wenn das stimmt, dass ihr so einen Mist über mich erzählt, ne, das ist. Ja. Rote Linie. Ja, komm, wir machen einen Videocall. Haben wir dann auch so gemacht. Freitagmorgen irgendwie Zoom-Konferenz, nur mit dem einen Vorstand. Hier, guck mal, wir haben das schon vorbereitet. Wir wollen dir anbieten, du wirst Geschäftsführer hier von unserem Tochterunternehmen, was auf Nettopolicen spezialisiert ist. Und übrigens auch nur, weil der Geschäftsführer, der vorher ganz groß angeworben, wo viel auch gegangen. Also in der Zeit, wo der Kanzleileiter in München gegangen ist, Berlin, die ganzen Part, plötzlich auch der Geschäftsführer von diesem Tochterunternehmen gegangen, wir wollen dir anbieten, du wirst Geschäftsführer mit hier gutes Fixum, kannst weiterhin Kunden schreiben und so und darfst weiterhin Nettopolicen vermitteln, hast Spielraum bis 10% Vergütungsvereinbarung, kannst das so gestalten, wie du dann als Geschäftsführer. Und ich sitze da und denke so, okay, Wahnsinn. Ich habe mir vorher die Mühe gemacht, eine lange Sprachnachricht aufzusprechen, was alles meine Kündigungsgründe sind. Und spreche richtig lang auf, dass ein maßgeblicher Punkt ist, Nettopolicen, supergeil, 5, 6, 7%, tolle Zeit, haben wir richtig tolle Sachen gemacht. Aber seitdem ihr umgestellt habt auf 9, umgestellt habt auf 10% Betreuungsvergütung, ich kann es nicht mehr mitgehen. Ihr habt ja schon gesehen, dass ich 3 Jahre lang schon nur noch Bruttopolicen geschrieben habe. Euch gefällt das nicht. Ihr findet nicht gut, dass ich das kommuniziere, dass ich nur noch Brutto mache.
100 Promille, Alter.
Jetzt gehen wir auseinander. Ja, ich glaube, sie hat noch einen Zwischenschritt, haben noch 9,5. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall, so wie ich bin, sage ich auch noch, du, ich muss das jetzt erstmal sacken lassen. Ich nehme das mit. Lass uns dann nochmal die Details genau besprechen. Mal am Freitag. Ich sage, ich nehme das übers Wochenende mit, so wie ich es immer mache. Ich bespreche das mit meiner Familie. Und ne, wichtig ist für mich, dass auch alle diese Aussagen aus dem Weg geräumt sind. Naja, und dann übers Wochenende er mir nochmal eine lange Sprachnachricht. Hier habe ich das richtig verstanden, was ihr mir da anbietet. Und er nochmal eine Sprachnachricht zurück, das nochmal ausgeführt. Ich mit meiner Frau am Wochenende dann. Mache ich einfach, ne? Mich hingesetzt, ich sage, guck mal, das bieten die an. Und sie sagt, ganz ehrlich, und wenn die dir 200.000 anbieten würden, kannst du mit denen so weiter zusammenarbeiten, bei dem, was bis hierhin passiert ist, ja? Ist es das Geld oder? Und dann sage ich, nee, du hast recht, weil eigentlich ist, ja, na klar, finanzielle Sicherheit für die Familie ist ein Thema, aber mit denen zusammen, Geschäftsführer in dem Unternehmen, was denen gehört, mit diesem Graubereich, den ich schon schwierig finde, den jetzt auch noch verantworten. Und so musste ich dann natürlich auch am Montag das Jobangebot ablehnen. Musste ganz klar sagen, hey, es passt aus ganz, ganz vielen Gründen nicht. Aber vor allem, weil mir in der Zwischenzeit der eine Kollege sogar schriftlich, hat mir das schriftlich gegeben, hat gesagt, du, ich setze das einfach so auf, dann hast du das für dich. Wer weiß, ob du es nochmal brauchst. Eide stattlich versichert, dass er erst von dem einen, dann von dem anderen angerufen wurde. Diese ganzen auch Beleidigungen, alles, also wirklich frei erfunden, wenn ich eins sagen kann. Ich hatte zum Glück, weil es sind ja schlimme Sachverhalte. Ich hatte noch nie eine Depression, noch nie irgendwie mit meiner Frau, also, vielen lieben Dank auch an meine Familie. Das war echt eine der schwierigsten Phasen, die ich in meinem Leben hatte, die leider noch weitergeht. Und das musste ich dann sagen, wenn ihr so einen Mistfreier findet und das hier jetzt auch noch stehen bleibt mit angeblich hätte ich eine Affäre und so. Ihr sagt, dann sind wir getrennte Leute. Ne? Dann können wir, ich halte an dem fest, ich möchte einen guten Übergang, ich biete euch an, ich gehe ins Angestelltenverhältnis, nebenberuflich, kann die Partner abgeben, die Kunden, wir verteilen das alles, sind gute Leute da, das kriegen wir zusammen hin und so. Und ja, ab da ist die Stimmung nicht nur gekippt, sondern ab da, ja, das kann ich so sagen, wurde eine Kampagne losgetreten. Ich weiß nicht, wie ich es anders formulieren soll. Weil plötzlich kam, also natürlich, davor kamen auch schon alle an, so, ey, warum kündigst du? Hast du wirklich gekündigt und so? Und dann hatte ich aber plötzlich, nachdem ich dieses Jobangebot abgelehnt hatte, so einen dubiosen Zoom-Call, wo ein Partner aus Kassel, also ich war in der Kita meiner Kinder und wurde kurzfristig auf dem Handy, hier kannst du mal schnell mit in den Zoom-Call reinkommen, mit einem Partner aus einem anderen Teambereich, der nicht mir zugeordnet war, mit dem ich jetzt auch nicht irgendwie dicke oder eng war. Und da kam plötzlich ein Partner aus Kassel dazu, ja, er hatte ganz viele Fragen an mich und erzähl mal, also ich auf dem Handy in der Kita meiner Kinder irgendwie mit dazugekommen, erzähl mal, hast du wirklich gekündigt? Wie hast du das gemacht? Hast du das auch richtig schriftlich gemacht und so? Und da habe ich schon gemerkt, okay, irgendwie komisch von der Fragestellung, aber es war immer noch so, ich habe mich natürlich vorher so ein bisschen informiert, was darf ich nicht, was ist gefährlich, was nicht. Und ich wusste, okay, ich darf zumindest offen drüber reden, dass ich gekündigt habe und was meine Beweggründe sind. Und irgendwann switchte das so. Und dann kam er so sinngemäß so, ja, würdest du mir dann auch empfehlen zu kündigen? Ich sage, ey, sorry, sei mir nicht böse, das geht gerade in eine völlig falsche Richtung. Erstens kann ich das niemandem empfehlen, das war bei mir eine sehr private, persönliche Entscheidung und so. Ja, aber wir haben das ja mitgekriegt, hier auch mit Nettopolicen und würdest du das jetzt noch weiterschreiben oder anders? Ich sage, ey, sorry, ne, bin ich echt raus, ne, kann ich nichts. Ja, aber wie soll ich jetzt hier weitermachen? Hier gibt es schon Probleme in Kassel im Büro und hier der eine wurde jetzt, weiß ich nicht, muss seinen Arbeitsplatz räumen oder so und ich weiß nicht, ob ich dahin zurück will, weil wir hatten ja hier eh schon irgendwie, die hatten mit 3 Leuten irgendeine separate Planung, wollten aus diesem Büro Kassel raus, wollten wohl ein eigenes Büro Kassel machen, aber eigentlich auch bei der Vika. Plötzlich hieß dann so, ja, vielleicht wollen wir das doch jetzt auch anders machen und so und kannst du uns da Tipps geben? Ich sag, sorry, nicht nur, dass ich es nicht kann, ich will es auch nicht. Das geht hier gerade in eine völlig falsche Richtung. Und ja, aber ich muss jetzt auch noch, oh, ich habe einen Kundentermin, ganz, ganz, also spannendste Kommunikation. Ich habe einen Kunden morgen früh, ganz, ganz wichtig. Er muss jetzt schnell noch eine BU abschließen. Ja, ging es um eine hannoversche BU. Es ging nur diese eine Gesellschaft, weil das passte dann nur mit der Berufsgruppe. Und ganz spannende Konstellation, warum? Bei der Vika AG gab es ganz, ganz wenige Fälle, aber in diesem einen Fall war das im Vergleichsrechner Software so eingestellt, dass man die eine Gesellschaft nicht auswählen konnte und diesen einen Tarif nicht auswählen konnte, deswegen den Antrag nicht ziehen. Das war aber auch schon bekannt, das war auch in der Vergangenheit so. Ich weiß gar nicht wieso, weil sie hatten eine Anbindung dahin, aber irgendwie wollte man vielleicht nicht, dass so viel Geschäft dahin geht, warum auch immer. Lange Rede, kurzer Sinn, und er bräuchte dringend einen Antrag von dieser Gesellschaft. Und er wüsste ja auch, ne, dass ich in der Vergangenheit schon irgendwie mal Kontakt zur Fondsfinanz hätte und so. Ich sag, du, schmales Brett, super gefährlich für mich, für dich auch. Aber das, was ich dir sagen kann, ist Folgendes. Software ist ja ein Rechner, den die auch benutzen. Und natürlich hat man da kostenlosen Zugriff drauf. Und weil ich das in der Vergangenheit, wenn ich eine hannoversche BU schreiben musste und das bei uns aus dem System nicht rausziehen konnte, habe ich das schon mal so gemacht, dass ich mir dann den Antrag besorgt, ne, und den aber ganz normal bei der Vika eingereicht habe. Also fragte der Mensch, wie komme ich denn da an den Antrag richtig dran? Wie kann ich das machen? Kannst du mich da unterstützen? Ich sage, du, Vergleichsrechner, das ist alles kostenlos. Das kannst du auf jeden Fall machen. Ne? Kannst du dir da besorgen? Ja, ich komme nicht ins Büro, ich komme nicht an den... Also wirklich ganz, ganz wilde Räubergeschichte, wo ich gesagt habe, du, ich kann eine Sache machen. Da habe ich auch kein Problem mit, weil das habe ich vorher schon gemacht. Und das ist auch nicht irgendwie rechtlicher Graubereich. Ich kann dir ganz normal diesen Antrag besorgen. Also ein Angebot, ein Antrag von der hannoverschen BU, kannst du dir ja selber im Internet blanko besorgen. Ich kann ihn aber auch bei mir aus dem Rechner rausziehen. Den hatte ich schon seit 2018 oder so, seitdem wir die IDD-Schulung und MABV-Schulung zusammen gemacht haben. Und weil ich wusste, es ist der gleiche Rechner, den wir als Vika auch hatten. Also habe ich dem damals noch diesen Antrag besorgt, habe ihn dem rübergeschickt, weil er sagte, er muss jetzt auch da gleich zu dem Kunden hinfahren. Ne? Ganz spannende Geschichte. Den nächsten Tag schickte er mir dann plötzlich irgendwie diesen unterschriebenen Antrag und sagte, du, ich habe keine Möglichkeit, den selber einzureichen und mit der Vika, ich habe da keinen Bock mehr drauf, die haben mich aus dem Büro ausgeschlossen und ich komme auch nicht mehr an meinen Arbeits... Also ganz fuchsteufelswilde Geschichte. Und dann kam aber der Punkt, wo dann, auch wenn mir der letzte Groschen gefallen ist, kannst du den für mich bei der Fondsfinanz einreichen, weil ich habe hier keinen Bock mehr drauf. So, dann habe ich danach den Kontakt blockiert, die E-Mail archiviert, aufgehoben, weil ich schon, ich habe gemerkt, okay, stopp, irgendwas stimmt hier. Das ist so komisch von der Konstellation. Und hab mir aber erstmal nichts, weil ich so dachte, okay, könnte jetzt irgendwie der Versuch sein, mich da irgendwie, weiß ich nicht, in eine komische Nummer reinzubringen. Und als hätte man es vorbestellt, ein paar Tage später kommt plötzlich gelber Briefumschlag vom Landgericht, einstweilige Verfügung im Eilverfahren, Feststellungsklage gegen mich, Offenlegungsklage, ganz, ganz wilde Geschichten. Und man hätte Indizien dafür, dass ich Geschäft an der Vika AG vorbeiführen würde und sofort Klage mit, es gäbe Indizien dafür, ich würde Partner abwerben, ich würde Kunden abwerben, ich würde Geschäfte am Unternehmen vorbeiführen. Das war
erstmal eine offene Frage.
Keine zwei Wochen nach meiner Kündigung.
Was also sind wirklich denn das für Also anders kann ich das nicht sagen, Alter. Was sind denn das für...
Boah. Richtig, richtig wild.
Ach. Okay. Hättest du, als du angefangen hast und als du am Anfang bei der Vika unterschrieben hast, hättest du da gedacht, dass der Ausstieg so schwierig sein könnte?
Also ich habe es ja noch nicht mal ausgemalt. Das Verrückte ist, es gab diesen einen Kollegen von einem anderen Vertrieb, der gesagt hat, du weißt nicht, was auf dich zukommt.
Ja.
Der hat mir ganz viele Sachen gesagt. Ehefrau, Familie, das sag ich nie im Leben. Ich bin mit dem privat so. Er sagt, du hast keine Vorstellung, ne? Ich habe mich in meinem ganzen Leben, glaube ich, noch nie juristisch beraten lassen. Also auch nicht, weil ich einfach immer Glück hatte, noch nie irgendwie, ich hatte noch nie einen Bezugspunkt dazu. Heißt, ich saß zu Hause, kriege diese ganzen Briefumschläge und merke zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich echt überfordert bin. 100 DIN A4 Seiten Schriftsatz mit ausformuliert eidesstattliche Versicherung vom Vorstand. Eidesstattliche Versicherung von diesem einen Partner, der mir eine E-Mail geschrieben hat, hier kannst du das für mich bei der Fondsfinanz einreichen. Oder er hat mir das geschickt per E-Mail und hat mir per WhatsApp geschrieben, ich habe keinen Bock mehr, kannst du das für mich bei der Fondsfinanz einreichen. Ne? Ey, sofort auch alles archiviert und gesichert und so, weil ich wusste, ist irgendwie creepy, nicht, ja. Ganz genau. Wahnsinn. Also musste ich mich zum ersten Mal um einen Rechtsanwalt bemühen. Ne? Und da bin ich bis heute echt froh und echt dankbar, muss ich ganz klar so kommunizieren. Ich hatte immer diesen rudimentären Kontakt zur Fondsfinanz seit so 2018 aus diesen ganzen Schulungsgeschichten raus. Ich hatte schon immer rudimentären Kontakt zu deinem Kollegen, zu Sam Platt. Warum kenne ich Sam? Sam hatte mal einen ganz, ganz kurzen Berührungspunkt zur Vika AG. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist, aber wir haben uns dann mal im Büro in Göttingen getroffen. Sam und ich haben in der Vergangenheit ein ganz kleines bisschen was zusammen gemacht. Und ich glaube, Sam hatte damals schon die Idee, wo er hin möchte, was er machen will. Und er hat gemerkt, okay, das ist da aber nicht möglich. Heißt, das war wirklich so ein ganz kurzes Intermezzo, wo wir uns gesehen, getroffen haben und klar war, er wird das da nicht umsetzen können, was er machen will. Ob Glück oder Fügung oder Schicksal, weil so hat er zum Glück den Weg gefunden, den er gefunden hat. Und das war einer der Wege, die ich gesucht habe. Ich wusste, ich habe noch diesen Kontakt dahin, habe den Kontakt zu Sam gesucht, über Sam den Kontakt zu Norbert gesucht und habe gesagt, hier, ihr könnt euch nicht vorstellen, was hier gerade auf mich zukommt. Ich habe keine Ahnung, wie ich damit umgehen soll. Ich weiß, ich habe das ein paar Mal gesehen, über einen Podcast gehört. Kann mir hier irgendwer helfen? Also ohne, dass ich Anspruch darauf hätte, aber und das muss ich sagen, da breche ich echt eine Lanze. Sowohl Norbert als auch Sam, da hat keiner von beiden irgendwie sinngemäß gefragt, so, und was haben wir davon? Sondern haben gesagt, du, ganz ehrlich, wir haben schon so viele Leute begleitet auf dem Weg. Das, was dir da gerade passiert, das ist bei anderen schon 10-mal schlimmer passiert. Wir kennen uns da aus, wir wissen, wie das geht. Wir wollen uns jetzt aber auch noch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Hier gibt es einen Kontakt, ein Rechtsanwalt, der ist darauf spezialisiert, ruft den an. Frag den mal, was man da machen kann. Und so bin ich damals, weiß ich noch wie heute, weil mir gleich wichtig war, okay, das will ich nicht telefonisch machen, habe ich mich in den Zug gesetzt, bin nach Berlin gefahren, mich zum ersten Mal in meinem Leben, und das war das Beste und Wichtigste, was ich machen konnte, mich gut und vernünftig beraten lassen, also auch wenn es jetzt dann Schleichwerbung ist, kann ich, also wird Rechtsanwälte in Berlin, bin ich bis heute echt froh und dankbar, wenn ich die nicht gehabt hätte, ich weiß nicht, was in der Zeit passiert wäre, weil die mir ganz viele Sachen vorhergesagt haben, dann, das wird so kommen, da musst du drauf achten und ich weiß nicht, einstweilige Verfügung im Eilverfahren, das wird jetzt nicht jedem was sagen, aber das läuft dann so vor Gericht, dass da wirklich ganz, ganz schnell eine Gerichtsverhandlung stattfindet, bei der man keine klassische Beweisführung hat, sondern eine eidesstattliche Versicherung ausreichend ist und wie ein Beweis gewertet wird. Bedeutet, der Vorstand der Vika AG eidesstattlich versichert, er hat Indizien darauf, alles spricht dafür, es sieht so aus, als wenn der Kundenabwerben, Mitarbeiterabwerben das hier alles machen würde. Der eine Partner bestätigt, ja, hier, der hat mir angeboten, das für mich an der Vika vorbei sozusagen an die Fondsfinanz einzureichen. Wahnsinn. Und dann mein Anwalt mich beraten und gesagt, du, kannst du eidesstattlich versichern? Also wichtig, nur eidesstattlich versichern. Wenn du das wirklich, ich sag, ich kann das eidesstattlich versichern. Ich habe keinen abgeworben, ich habe keinen angesprochen, keinen angerufen, nichts. Ich habe noch nie in meinem Leben irgendeinen Antrag, noch nie, in 12 Jahren, noch nicht mal, weiß ich nicht, einen Stromantrag. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Ding an dem Unternehmen, sagt er, genau das versichern wir eidesstattlich, dass du das nicht gemacht hast. Vor Gericht, erste Gerichtsverhandlung, das war nach 4 Wochen oder so gleich. Eidesstattliche Versicherung, 2 oder 3 von der Vika AG, die versichern nach bestem Wissen und Gewissen, spricht alles dafür, dass ich das getan habe. Ich versichere eidesstattlich, dass ich das nicht getan habe. Der Richter wägt ab und sagt, ja gut, die einstweilige Verfügung besagt ja auch nur, dass sie das dann nicht dürfen, sonst zieht es eine noch größere Strafe nach sich. Dann wird die einstweilige Verfügung erstmal erlassen. Ich dachte, die Welt bricht zusammen. Ne? Ich meine, mein Anwalt mir gleich gesagt, du, das kann so kommen. Ich sag dir, was wir machen. Wir gehen sofort in Berufung, weil Berufungsverfahren müssen Beweise vorgelegt werden. Dann, ne? Wenn du nichts gemacht hast, alles gut. Wenn du was gemacht hast, ich sag, ich habe nichts gemacht. Sagte, alles gut, wir gehen sofort in Berufung. Das Berufungsverfahren dauert ja erstmal 6 Monate, bis du die Gerichtsverhandlung hast. Die Gerichtsverhandlung, glaube ich, hat keine Viertelstunde gedauert. Das war der Wahnsinn, weil, ne, in dem Moment, wo du wirklich nichts gemacht hast und wenn es dann auch keinen Beweis und nichts gibt, ne, aber erstmal dahin zu kommen, du kommst vor Gericht in Göttingen mit all den Kosten, mit allem, was da drumherum, was das auch psychisch nach sich zieht, ne? Deine Familie muss eh gerade durch diese Geschichte durch, das behauptet wird, fremdgegangen, Affäre mit einer Vertriebspartnerin, Wasser, ey, dann kommt 100 Seiten Post vom Gericht. Du gehst vor Gericht und sagst, naja, wenn ich nichts gemacht habe, kann nichts passieren. Und dann wird diese einstweilige Verfügung, das war für mich erstmal, der Anwalt sagt, ach, das ist doch lächerlich, also das ist jetzt nichts Schlimmes. Ich sag, doch, ich war gerade vor Gericht und der sagt, die einstweilige Verfügung wird erlassen. Sagt er, du, ich verspreche dir, wenn du nichts gemacht hast, in Braunschweig, und so war es, Oberlandesgericht, das Urteil einkassiert, Und dann, das wusste ich vorher nicht, dann geht es ja zum Glück komplett retour. Heißt, die mussten alle Verfahrenskosten, erste und zweite Instanz, alle Anwaltskosten, alle Auslagen, mussten zum Glück alles die tragen. Aber bis dahin bist du halt erstmal mit drin. Und das ist, boah, hätte ich nie so auf mich zukommen sehen und bin bis heute froh und dankbar, wenn Norbert und Sam mir nicht den Tipp gegeben hätten, gesagt hätten, ruf den an, gib Mittel und Wege, wir kriegen das alles irgendwie zusammen hin. Boah, keine Ahnung, wie ich das allein gemacht hätte. Also,
ja, klar. Das ist schon eine sehr, sehr harte Geschichte, vor allem wenn du dir überlegst, dass du 30 Jahre in dem Unternehmen bleiben wolltest und auch irgendwo freundschaftlich sich darauf gestützt hast. Ja, Wahnsinn. Marcel, wenn du jetzt so auf die vergangenen Monate zurückblickst, vielleicht auf die vergangenen anderthalb Jahre, ich bin mir ziemlich sicher, dass es einige Zuschauer und Zuhörer gibt, die sich vielleicht nicht in derselben, aber in einer ähnlichen Situation befinden. Welchen Rat würdest du dem Marcel von vor 3 Jahren geben, aus deiner heutigen Erfahrung, aus deiner heutigen Perspektive?
Oh, ganz wichtig. Verträge, boah, ich weiß, wie müßig das sein kann. Ne? So ein Handelsvertretervertrag hat gerne 15, 20, 30 Seiten. Verträge aufmerksam durchlesen, gar nicht im Sinne von, dass da irgendwie absichtliche Fallen drin sind, sondern im Sinne von sich klar sein, was das juristisch zur Folge hat. Ich wusste damals nicht, dass es einen Unterschied zwischen 84 und 93 HGB gibt. Solche Dinge sauber für sich zu erfassen, ist das das, was ich will? Ist das das, was zu meiner Zukunft passt? Ja? Ich weiß gar nicht, ob ich mich dann schon vorher anders entschieden hätte, weil das muss ich ganz klar sagen, von meinen 12 Jahren im Strukturvertrieb waren 10 Jahre wunderschön und haben gut zu mir gepasst, hätten vielleicht auch in Zukunft noch zu mir gepasst, wenn Parameter anders gewesen wären. Aber mein Gefühl sagt mir, die Branche entwickelt sich nicht dahin, dass ich persönlich das aus meiner Wahrnehmung heraus empfehlen kann. Weil einfach so viele Fallstricke da sind, dass wenn ich eher gesehen hätte, ich kann nicht frei entscheiden, ob ich von Einzelunternehmen auf GmbH umfirmiere. Ich kann nicht frei über diesen Bestand entscheiden, weil es ist nicht mein Kundenbestand. Ich kann nicht frei über die Nachfolge entscheiden. Also auch generationsübergreifend weiterzudenken. Da kamen so viele Punkte zusammen. Wenn ich die vorher gewusst hätte, hätte ich mich wahrscheinlich vorher schon komplett anders entschieden. Oder hätte ich sie 5 Jahre eher gewusst, hätte ich sie 5 Jahre eher entschieden. Und das muss man sagen, die Absprunghöhe wird irgendwann eine andere. Wenn du finanziell in einem Bereich angekommen bist mit vielen Partnern, dass viele Dinge schon laufen, dann ist die Schmerzgrenze natürlich oder die Toleranzschwelle höher geworden. Über was bin ich bereit hinwegzugucken? Dann war ich schon 3 Jahre lang nicht mehr bereit, über Dinge hinwegzugucken, habe sie für mich persönlich erstmal dann anders gelöst, weil ich sie lösen konnte. Ich konnte meine Beratung umstellen, sodass ich damit schick und fein bin. Andere konnten das nicht. Hätte ich es eher gewusst, hätte ich eher eine andere Entscheidung getroffen.
Ja, Leute, lest eure Verträge durch. Ich weiß, dass ihr es nicht gemacht habt. Die meisten von euch, die meisten im Strukturvertrieb, die unterschreiben das Ding einfach blind.
Ja.
Ohne sich auch nur einen Ansatz von Gedanken zu machen, was das bedeuten kann. Marcel, ich weiß, es gibt noch ganz, ganz viel zu erzählen, wie deine Kündigungsphase war, aber ich glaube, es ist jetzt auch ein guter Zeitpunkt, sich mal auf die positiven Dinge zu fokussieren, auf das, was jetzt ist. Und glücklicherweise können wir jetzt sagen, dass du, ich würde sagen, das Schlimmste hinter dir hast, die eine oder andere Sache, weiß man noch nicht, aber du bist ja jetzt seit kurzer Zeit bist du jetzt auch Makler.
Ja.
So, wie fühlt sich das an? Vielleicht kannst du darüber ein bisschen was erzählen.
Wahnsinnig befreit, muss ich sagen. Ich habe zum ersten Mal das Gefühl, dass ich wirklich als echter Unternehmer komplett eigene Entscheidungen treffe. Baue ich es so auf oder baue ich es so auf? Mache ich es alleine? Mache ich es mit jemand anderem zusammen? Mache ich es mit mehreren anderen zusammen? Wenn ich es mit anderen zusammen mache, will ich das in einem Unternehmen miteinander vermischen oder will ich es klar voneinander trennen und sagen, hey, ich habe mein Unternehmen, habe meine Ausrichtung, du hast deine Ausrichtung. Wir machen aber was zusammen. Wir können eine Kooperation zusammen, wir können uns unterstützen. Es gibt so unglaublich viel Gestaltungsspielraum, wenn ich selber frei darüber entscheiden kann. Zum ersten Mal in meinem Leben bespreche ich mit meinem Steuerberater, wie wir richtig von Einzelunternehmen auf GmbH umstellen. Alleine wenn, nur dieser eine Punkt ist schon der so viel Freiheit und Gestaltungsspielraum, Möglichkeiten mit sich bringt. Gerade auch, wenn man im Bereich Immobilie als Kapitalanlage unterwegs ist, gibt es danach so viel mehr Gestaltungsspielraum, dass für mich das Allerwichtigste gerade ist. Und ich auch verstehen kann, wenn Leute da Respekt vorhaben. Auch zu Recht, weil echter Unternehmer und wirklich selbstständig sein, heißt auch, sich selber in Anführungsstrichen um alles zu kümmern. Die Unterscheidung ist, glaube ich, mache ich das alles alleine und mache ich es aus einem, ich habe gar keine Erfahrung, habe keinen, bin gar nicht der Experte in diesem Bereich. So, und wenn ich im Bereich Finanzen und Versicherung drauf plädiere und sage, ey, hol dir einen Experten für dieses Thema an den Tisch, dann gilt das auch für jeden anderen Bereich. Bedeutet, ich bin so froh und so dankbar. Du hast vorhin School angesprochen. Also diese Kombination zu sagen, ey, wir versuchen einfach mal Leute in einem Raum zusammenzubringen. Jeder hat eine andere Ausgangssituation, jeder hat eine andere Perspektive. Und es geht nicht darum, sich gegenseitig abzuwerben oder gegenseitig zu erzählen, das ist richtig, das ist falsch, du bist besser, ich bin schlechter, wer hat den besseren Ansatz, sondern einfach einen Erfahrungsaustausch anzubieten. Hey, wie ist deine Perspektive auf Einzelunternehmen versus GmbH? Das ist mir ganz wichtig, auch klar zu machen, nicht für jeden ist eine GmbH das Richtige. Ja? Es macht aber total viel Sinn, sich damit auseinanderzusetzen. Welche Vorteile habe ich als Einzelunternehmer? Welche Vorteile habe ich in der GmbH? Was ändert sich strukturell in der GmbH für mich? Und bin ich bereit, mein Unternehmen darauf anzupassen? Und wenn sich bei mir die Vorteile überwiegen, hey, super. Und ich kann auch den verstehen, der sagt, oh, ich bleibe Einzelunternehmer, dann habe ich halt diesen hohen Steuersatz, das ist auch okay. Ne? Da fängt, glaube ich, das Ganze an, zu sagen, ich hole mir einen Experten, ich hole mir einen Erfahrungsaustausch. Das ist für mich gerade das Schönste. Also die letzten 4 Wochen sind es jetzt fast, haben sich schon fast angefühlt wie ein halbes Jahr, weil in dieser Zeit so unglaublich viel passiert ist. So viele Gespräche. Andere Leute, die in der Zwischenzeit das Unternehmen verlassen haben, gezielt auf mich zukommen und fragen, was machst du jetzt? Wie machst du das? Und das ist natürlich auch schön zu sehen, die fragen, hey, kann ich vielleicht in Zukunft wieder was mit dir zusammen machen? Total der schöne Punkt, auch zu sehen, ich bin total froh, dass ich zu keinem Zeitpunkt irgendwie Kunden oder Mitarbeiter abgeworben habe. Vielen lieben Dank an meinen Rechtsanwalt an der Stelle. Der hat eine schöne Aussage getroffen, der hat gesagt, du hast 12 Jahre in diesem Unternehmen gearbeitet. Was hindert dich daran, das auch die nächsten 12, 18 Monate gut und vernünftig zu gestalten? Du hast damit deinen Lebensunterhalt verdient. Ob die sich jetzt so verhalten, ist eine Sache. Bleib du sauber, korrekt. Das ist immer das Beste, was du machen kannst, ist, dich einfach an alles zu halten. Ja, auch wenn irgendwie der Anreiz da ist. Ich habe eine kleine Zwischenepisode eingebaut, war zwischendurch im Angestelltenverhältnis, im Produktmanagement. Hatte ich vorher so angekündigt, war mir wichtig, dass ich das einhalte. So konnte ich in dem Zeitraum auch nochmal ein bisschen Erfahrung aufbauen, hatte einfach auch ein bisschen mehr Spielraum, war freier für mich. Und jetzt kann ich zum ersten Mal das 1:1 umsetzen, was ich mir immer vorgenommen hatte, wo ich die letzten 3 Jahre, 4 Jahre Hürden und Hindernisse habe, kann es zum ersten Mal frei ausgestalten.
Ich weiß, dass du so eine ganz konkrete Planung da hast, wo deine unternehmerische Struktur und deine Unternehmen jetzt hingehen sollen. Vielleicht müsstest du das ein bisschen teilen, weil ich weiß, dass da auch ganz viel Herzblut von dir drinsteht und dass das ein Herzensthema ist und wo du vorher vielleicht auch nicht ganz so viele Gestaltungsmöglichkeiten hattest. Vielleicht kannst du da ein bisschen mehr dazu erzählen. Ja. Also wo geht die Reise hin? Was sind so deine Projekte?
Also zum einen baue ich meine eigene Selbstständigkeit so auf, dass ich weiß, es gibt gerade einfach Mandanten, Kunden, die wieder auf mich zukommen und sagen, hey, wenn du in diesem Bereich bist oder jetzt wieder in diesem Bereich gehst, kann ich zurückkommen zu dir. Den versuche ich jetzt erstmal einen Heimathafen zu bieten und sagen, jawohl, ich bin in Göttingen, ich habe mein Büro, ich baue das frei, unabhängig, selbstständig so auf, wie ich es aufbauen kann, um dir genau das anzubieten, was ich schon immer aufbauen und anbieten wollte. Nennt sich dann HFFO, also mein kleines Hoppe Finance Family Office, was dann wirklich mein Ding für sich genommen ist, wo ich meine Kunden drin habe und die wirklich so berate, wie ich mir das immer gewünscht habe und zum ersten Mal voll auch so umsetzen kann. Für mich die schöneren 2 Projekte sind die 2 dahinter. Das eine ist die FFO Group. Wenn ich mich Hoppe Finance Family Office nenne, dann wollte ich etwas anbieten, was sich FFO Group Finance Family Offices nennt, zu sagen, hey, wenn es andere da draußen gibt, die eine ähnliche Vision haben und sagen, ich möchte mein Ding genauso aufbauen. Ich weiß, wie schwer mein Weg jetzt dahin war, überhaupt irgendwie aus meinem Strukturvertrieb rauszufinden. Obwohl ich geglaubt habe, hey, ich bin mit denen sowieso privat auch cool und ich verhalte mich sogar sauber und korrekt, wie viel in diesen 2 Jahren über mich reingebrochen ist. Ich hätte dir noch Geschichten erzählen können von anonymen Briefen an den Arbeitgeber meiner Frau, anonyme Briefe an meine Frau. Da sind Sachen passiert, das kannst du dir nicht ausmalen. Und wenn ich nicht tolle Leute, tolle Begleitung, auch juristisch, auch Steuerberater an meiner Seite gehabt hätte, weiß ich nicht, ob ich diesen Weg so dahin geschafft hätte. Und das will ich den Leuten da draußen unbedingt zeigen, dass sie da keine Angst vor haben sollten. Sehr wohl aber vielleicht einen gesunden Respekt im Sinne von Vorbereitung ist das halbe Leben. Schon immer gewesen. Ich bin da ein bisschen blauäugig dran gegangen, weil ich dachte, brauche ich alles nicht. jetzt weiß ich, was man braucht. Wenn man diesen Weg gehen möchte, möchte ich Leuten helfen, diesen Weg dahin zu ebnen, um dann aber ganz, ganz wichtig, nicht in einem neuen Strukturkorsett anzukommen. Da ist dann ein Blutsauger, der an mir dranhängt. Heißt, die FFO Group versteht sich als Maklerverbund. Das ist eine Gruppe von Leuten, die gerne zusammenarbeiten wollen. Ich bin total positiv überwältigt, dass jetzt nur schon im April, ich glaube 15, 16 eigene Leute haben ihr eigenes Unternehmen, eine eigene Idee, teilweise schon lange vor mir, teilweise jetzt aber auch erst neu wieder dazugekommen, teilweise alte Weggefährten, die jetzt zum Schluss vielleicht sogar noch mit mir unterwegs gewesen sind, teilweise welche, die vor 10 Jahren mal irgendwo Berührungspunkte zu mir hatten, sind jetzt zusammengekommen und sagen, geil, da habe ich Bock drauf, das mit dir zusammen zu machen. Warum machen wir das in diesem Verbund? Um bessere Konditionen zu bekommen. Wir haben im Hintergrund einen tollen, spezialisierten Steuerberater, der teilweise Webinare anbietet in dem Bereich, kostenfrei. Also wir versuchen, einen Mehrwert zu bieten, dass die Leute sehen, ey, du bist als Makler nicht alleine. Du hast hier einmal schon eine enge Gruppe von Leuten, wo du auch Betreuung, Unterstützung finden kannst. Darüber hinaus haben wir die School, wo wir mit drin sind, also eine noch größere Gruppe. Und ich glaube, ich kann den Leuten genau diesen Support bieten. Wie kommt ihr rüber? Wie findet ihr richtig rein? Ohne, dass ihr was von euch abgeben müsst. Weder von eurem Unternehmen noch von Provisionssätzen oder, sondern wirklich eine Win-Win-Situation erzeugt werden kann. Das ist das zweite Baby. Und das dritte Baby ist gerade mein Herzensprojekt, was wir jetzt gerade ganz frisch zum Fliegen bringen. Nennt sich Finfluence. Ich hatte aus der Historie heraus immer schon mal wieder in der Kundenberatung Influencer, die also wirklich beruflich als Influencer unterwegs sind, da ihr Brot mitverdienen, also die Haupteinnahmetätigkeit aus Social Media heraus generieren. Und mir ist aufgefallen, dass die ganz oft nicht gut vorbereitet sind. Und da ist so die Schnittmenge zu dem, was wir machen, die teilweise nicht gut vorbereitet sind. Muss ich ein Gewerbe anmelden? Wann muss ich das anmelden? Ich muss mich um meine Krankenversicherung kümmern. Was muss ich denen denn mitteilen? Rentenversicherung, Steuererklärung. Da kommen so Sachen zustande, dass die teilweise unerwartet schnell durch die Decke gehen, viel Geld verdienen und dann meldet sich plötzlich 3 Jahre später die Krankenkasse, die sagt, wir wussten das gar nicht, hier ist bitte deine Nachzahlung. Rentenversicherung nicht. Also da hängen so viele Sachen mit dran und dann haben wir auch gemerkt, dass die wirklich eine zielgerichtete Beratung brauchen, weil als Influencer greift für mich vielleicht keine Standard-BU, sondern ich brauche eine spezielle Police, wo wirklich auch Influencer drinstehen sollte. Also so Fachbereiche. Für euch greift vielleicht nicht eine ganz einfache Standard-Altersvorsorge, sondern es macht Sinn, da mehr Flexibilität drinnen zu haben, eine wichtige steuerliche Betrachtung mit drin zu haben. Wie will ich das vielleicht auch generationsübergreifend regeln? Wir haben eine tolle Spezialisierung gefunden, genau diese Leute zu beraten. Nicht nur auf unserer Produktebene, sondern auch auf ihrer Selbstständigkeit vor allem zu betreuen, wo der Steuerberater, den wir in der Kooperation mit drin haben, wirklich spezialisiert ist auf Beratung von Influencern. Ein kostenloses Webinar anbieten kann. Was sind so die ersten Steps, wo ich als Influencer darauf achten sollte? Was muss ich vielleicht in den ersten 3 Jahren regeln? Und da gehen wir gerade rein, online, auch unglaublich viel dann über bezahlte Werbeanzeigen, dass wir wirklich Sichtbarkeit bekommen. Das soll wirklich ein Business sein, was rein online funktioniert, wie unsere Kunden, unsere Zielgruppe online finden, die dort zu uns kommen und ich aus der Erfahrung heraus einfach schon Mandantinnen habe, die in dem Business erfolgreich sind, sich schon von mir haben beraten lassen und auch zeigen können, jawohl, da ist eine echte Expertise dahinter.
Wenn ich jetzt als Vermittler Bock auf die Zielgruppe Influencer hätte, könnte ich mich dabei dir andocken, dass wir das irgendwie gemeinsam aufbauen oder kannst du da Vermittlern dabei helfen, dass sie sich in diesem Bereich quasi spezialisieren?
Genau das ist die Idee, dass wir eben einmal zeigen können, über die FFO Group haben wir einen Maklerverbund, wo jemand mit reinkommen kann, ohne dass er sich sein Unternehmen oder Prozente oder irgendwas abgeben muss, sondern erstmal in der Gemeinschaft drin ist. Und das ist der Zugang, wenn man sagt, hey, ich hätte Bock auf Finfluence, ich habe Bock in Anführungsstrichen auf Lead-Beratung, auf Online-Kundengewinnung, ja, dass wir nicht nur den Prozess, das Projekt darstellen können, sondern dass wir eine zielgerichtete Ausbildung dahinter haben. Wie berate ich diese Zielgruppe richtig? Was ist eine strukturierte Vorgehensweise? Was sind die klassischen Fallstricke, die ich eben angerissen habe, von der Gewerbeanmeldung über Krankenkasse, Rentenversicherung, das überhaupt erstmal richtig zu kommunizieren und zu regeln? Denn dahinter steht ja dann die ganze Finanzplanung. Wie muss ich es dann richtig aufbauen, dass der Influencer glücklich und zufrieden ist? Wie packe ich das in eine Beratung auch haftungssicher rein? Wie baue ich es online richtig auf? Da sind so viele spannende Punkte dahinter. Haben wir alles bei uns auf der eigenen Lernplattform mit drauf, dass man über den Maklerverbund von uns mit in dieses Projekt Finfluence dann reinrutschen kann.
Ich habe es gehört, wenn ihr Bock auf die Zielgruppe Influencer habt, ist Marcel euer Ansprechpartner. Marcel, fast die letzte Frage, eine solche interessiert mich noch brennend, sind in zwei Fragen aufgeteilt. Erstens, würdest du sagen, vermisst du was am Strukturvertrieb?
Also mir ist ganz wichtig, ich möchte auf gar keinen Fall alles schlecht reden, weil das hat mir den Weg geebnet, ohne wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Ich habe dort viel vertrieblich gelernt, habe viel produktseitig gelernt. Und das ist mir der wichtige Punkt. Das gibt es aber eben nicht nur da. Das ist eben der Punkt, wo die Romantisierung aufhört und wo ich sagen muss, das fand ich gut, dass ich das da bekommen habe. Hätte ich aber vorher gewusst, dass es das auch woanders gibt und dort die Parameter besser zu dem passen, was ich möchte, wäre ich wahrscheinlich einen anderen Weg gegangen. Und damit muss ich dann umdrehen und sagen, die Gemeinschaft, dass man nicht alleine ist, auch ein Büro aufbauen, wenn man das möchte. Für mich ist viel schöner, dass ich die Freiheit habe und das jetzt entscheiden kann, ob ich das will und wie ich das will. Möchte ich mich mit jemand anderem austauschen oder nicht? Und damit muss ich klar sagen, ich vermisse, dass ich vorher in einer rosaroten Bubble mir viel romantisiert habe und jetzt mit der Realität konfrontiert merke, das hätte ich woanders auch anders haben können.
Jetzt wird's wichtig. Weißt du, einige Strukturvertriebe, die sind sehr gut darin, Dinge darzustellen, so in einer gewissen Art und Weise. Und ich weiß, in vielen Strukturvertrieben passiert das immer wieder mal, dass gesagt wird, Makler, die sind froh, wenn sie zu uns kommen und wir haben da einen Makler dazu gewonnen, der ist jetzt bei uns drin und das ist voll geil. Ich persönlich habe jetzt sehr, sehr viele Strukturvertriebler kennengelernt, die den Strukturvertrieb verlassen haben und Makler geworden sind. Noch nie habe ich einen getroffen, der vorher Makler war und freiwillig in den Strukturvertrieb gegangen ist. Und ich weiß, das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine provokative Frage, aber ich schätze dich ehrlich genug ein, dass du sie wirklich von Herzen beantwortest. Was wäre notwendig, damit du zurück in den Strukturvertrieb gehst, jetzt nachdem du alles weißt, nachdem du jetzt deinen heutigen Kenntnisstand hast?
Ist für mich undenkbar, muss ich sagen. Für mich ist, wenn man es noch nicht gemerkt hat, die Familie das höchste Gut. Für mich war immer die Planung, wie kann ich vielleicht meinem Sohn, meiner Tochter, meiner Familie später etwas übergeben, wovon sie einen Mehrwert haben. Ob sie das dann selber operativ machen wollen oder in einem anderen Rahmen, völlig dahingestellt. Das ist im Strukturvertrieb schlicht und ergreifend nicht möglich. Und auf der anderen Seite war für mich immer der Gedanke, was ist, wenn mein Sohn, meine Tochter, wenn die nicht wissen, was sie machen sollen, wenn sie Orientierung suchen. Ja? Und Orientierung ist ganz oft, was machen Mama und Papa? Das ist nun mal der Blick darauf. Und beide dürfen auch super gerne Lehrer werden, da geht meine Welt auch nicht mit unter. Wenn aber einer von beiden sich dafür begeistern kann und sagt, ich habe Bock auf Finanzen, auf Finanzwissen, überhaupt diese finanzielle Bildung und da sogar vielleicht geschäftlich, unternehmerisch was aufzubauen. Hey, was würde ich demjenigen raten, wenn mein Sohn mich anguckt und sagt, Papa, würdest du Stand heute in den Strukturvertrieb reingehen oder würdest du es selber aufbauen? Dann würde ich ihm heute immer raten, es selber aufzubauen, sich eine tolle Gemeinschaft zu suchen, Expertise, Leute, die den Weg vielleicht schon gegangen sind. Oder vielleicht sogar Leute, die jetzt beide Seiten kennen. Und wenn ich beide Seiten kenne und ich glaube, nach 12 Jahren hat man Dinge durchdrungen, dann kann ich aus absoluter Überzeugung heraus sagen, es gibt keinen Weg für mich zurück in irgendeine Form von Strukturvertrieb. Und ganz offen kann ich es auch niemandem empfehlen, weil die Dinge, die man sich vielleicht romantisiert dort einredet oder die man glaubt dort zu finden, die gibt es auch in der School, die gibt es auch auf einer Messe, die gibt es auch auf einer anderen Veranstaltung, die gibt es in der realen Welt da draußen, wo ich als echter Unternehmer das machen kann, was ich machen möchte.
Das sind die perfekten Abschlussworte. Leute, wenn ihr die Story von Marcel spannend findet, könnt ihr gerne Teil unserer Finanzvertrieb Insider Community werden. Da könnt ihr einfach den Link unter diesem Video anklicken. Marcel ist dort sehr, sehr aktiv und freut sich über jede Anfrage.
Sehr gerne.
Ansonsten möchtest du auch noch auf andere Art und Weise kontaktiert werden?
Also, wir bauen gerade unsere 3 Homepages für die HFFO, für die FFO Group, für Finfluence. Die eine ist schon online, die anderen beiden gehen jetzt am Wochenende online. Ihr könnt gerne über die Homepage den Kontakt zu uns suchen, aber ich glaube, über die School-App ist es am einfachsten, über den Finanzvertrieb Insider kriegt ihr schnell den Berührungspunkt, wer von uns macht was, wer ist in welchem Bereich spezialisiert. Kann ich Kontakt dahin aufnehmen? Will ich den Kontakt aufnehmen? Also es ist sehr ungezwungen, sehr frei, sehr offen. Es ist auch eine bunte Gruppe, wir sind nicht nur Makler, da sind wirklich ganz, ganz bunte Haufen. Ich kann es jedem von euch empfehlen. Wissen schadet nur dem, der es nicht hat. Und von daher besorgt euch das Wissen und entscheidet dann, was gut für euch ist.
Perfekt. Vielen Dank.
Das war's für heute. Wenn du diesen Podcast feierst,
dann bewerte ihn mit 5 Sternen auf der Plattform, auf der du ihn gerade anhörst. Teile ihn mit deiner gesamten Struktur und erzähl deinen Führungskräften davon. Wenn du Fragen zum Thema Maklerschaft oder Strukturvertrieb hast oder wenn du aus dem Strukturvertrieb in die Maklerschaft wechseln möchtest, dann schreib mir einfach eine Mail an frage@maklerstatus.info und folge mir auf LinkedIn sowie Instagram. Dort findest du mich unter dem Namen russland.korzhuk.